Willkommen bei den Punktelieferanten, dem Fußball-Podcast für Kickbase-Manager. Eure Hosts Melo und Simon liefern euch Reviews, Analysen, Statistiken, Hintergrundinformationen und mehr. Alles, was der Top-Manager von heute braucht.
Nach der Kickbase-Manager-Schule mit Bench ist vor den Rankings, Leute, die nächsten drei Episoden werden es wieder in sich haben. Eine neue Serie, die wir gestartet haben, und zwar gehen wir positionsgetreu die Rankings durch. In dieser Episode mit unserem Ehrengast, er beehrt uns diese Episode wieder. Lorinho, alias Lorenz, der Patient 99, aber wie es dazu kam, dass er jetzt Lorinho heißt, machen wir gleich alles, ist heute am Start neben Simon, unserem Hauptmoderator in den nächsten drei Episoden. Ja. Und heute das Defensivranking und dann im Laufe der nächsten Tage direkt auch im Anschluss daran das Offensivranking, also da werden wir Mittelfeld und Sturm dann mit Timo, dem Kickbase-King, gemeinsam durchranken und am Ende dann nochmal in einer separaten Episode ein Gesamtranking daraus. Das wird eine ganz interessante Geschichte, Simon. Ich bin froh, dass du da bist und ich mich heute zurücklehnen darf und mache ein ganz wichtiges Gesicht gemeinsam mit Lorenz. Und du erklärst auch gleich gerne nochmal, worum es da geht in diesem, es ist ja ein Konsens-Ranking für die Leute, die noch nicht so firm sind mit diesen ganzen Rankings und Co., was das bedeutet und was wir uns dabei gedacht haben. Und lass uns mal reingehen. Ich freue mich. Simon, du dich auch?
Ja, sicher. Heute mal kleiner Rollentausch. Heute führe ich mal so ein bisschen durch die Folge, durchs Defensiv-Ranking. Du hast es eben schon angesprochen. Heute wird sich alles rund um die Verteidiger drehen. Unser lieber Gast Lorenz, du und ich, wir haben unabhängig voneinander jeweils alle Verteidiger, die in Kickbase relevant sind oder die es in Kickbase gibt, haben wir gerankt. Und aus diesen...
Ja, ich nicht, oder was?
Ja, doch. Doch, dich habe ich genannt, Melo.
Ja, so. Du und ich, hast du gesagt.
Genau.
Der Esel nennt sich immer zuletzt. Hast du schon mal richtig gesagt? Also Kickbase-Manager-Schule gut bestanden.
Dass du dich bei sowas aufhängst.
Ja, warte mal ab, auf was ich mich noch alles hier...
Okay, zurück zur Sache. Wir haben unabhängig voneinander die Verteidiger gerankt und diese Rankings habt ihr mir zukommen lassen und aus den drei unabhängigen Rankings habe ich dann ein gesamtes Konsens-Ranking erstellt. Somit ist dann auf jeden Fall auch so viel Objektivität wie möglich mit eingeflossen in das Ranking und ja, so viel kann ich sagen. Es haben sich schon einige Personalien auch etwas unterschieden bei uns in den Rankings und das bringt ja dann auch ein bisschen Diskussionsgrundlage hier mit dem Podcast und für die Zuhörerinnen und Zuhörer ist das sicherlich dann auch ein Mehrwert, dass man sich verschiedene Meinungen über Spieler bilden kann, um dann die bestmögliche für sich herauszupicken und dann natürlich auch die bestmöglichen Entscheidungen in Kickbase in Sachen Defensive zu wählen.
Sehr gut. Lorenz?
Yes.
Ich habe die ganze Zeit überlegt, wie fange ich an, wie soll ich dich announcen, wie soll ich das Gespräch mit dir eröffnen. Ich habe mich dann letztendlich dazu entschlossen, ich bin richtig sauer auf dich. Wirklich.
Okay.
Richtig sauer. Weißt du warum?
Erzähl.
Am kommenden Mittwoch ist Draft, ja, für alle, die uns zuhören, ja, und große Fans der Kickbase Creator Bubble sind, ja. Die Content Creator Liga ist professioneller denn je. Da sind Maschinen dabei, ich sag dir. Und der einzige, ja, jetzt noch, der fehlt, vielleicht kriegen wir dich noch überredet, damit reinzukommen, bist du.
Ja, es fällt mir natürlich nicht einfach. Ich habe mich natürlich sehr über euer Angebot gefreut. Aber ich musste aus Vernunftsgründen leider absagen, weil, ja, ich war in der Vergangenheit meistens in meiner auch sehr kompetitiven Liga, wo du jetzt Schiedsrichter bist, meistens ansatzweise erfolgreich beziehungsweise habe ein hohes Ansehen genossen beziehungsweise war auch sehr unbeliebt deshalb. Deswegen hat sich hat meine Liga und die Konkurrenten schon sehr darauf gelauert, dass ich endlich mal in den Graben falle und auch mal irgendwie voll daneben greife. Und letztes Jahr ist dann die Saison gekommen, wo ich, also das war, also das kann ich mit Worten gar nicht beschreiben, es war ein Volldesaster. Ich wurde 10. von 12. Seitdem werde ich sehr übel gemobbt.
Frag mich mal.
Ja, ständig mal. Fertig gemacht. Da muss ich vollen Fokus auf diese Liga nächstes Jahr legen. Ja, da darf kein Prozent in Gefahr geraten, dass ich da irgendwie irgendeinen Spieler verpasse, weil ich in einer anderen Liga gerade drin bin oder mit dem Kopf woanders. Da brauche ich vollen Fokus, dass ich nächstes Jahr, wir haben jetzt auch einen Wanderpokal, halben Meter groß, den muss ich nach Hause holen.
Okay, das ist ein Argument. Pass auf, mein Gegenargument für nächste Saison, ich organisiere dir einen 0,75 Meter hohen Pokal. Wenn es das ist, was du brauchst, ja, ist kein Problem, organisiere ich dir, Hauptsache du zockst dann vielleicht nächste Saison mit uns.
Okay, wir fahren den nächsten Sommer nochmal.
Ja, ich höre nicht auf, dich da mit in die Content-Creator-Liga reinzuholen.
Wenn ich, aber genau, für die Saison Leute... Wenn ich die kommende Saison in meiner Liga gewonnen habe, brauche ich vielleicht eine neue Herausforderung.
Okay, so nämlich. Lorenz, für die Leute, die dich nicht kennen, es gibt sehr, sehr viele, die jetzt auch erst mit Kickbase anfangen, in dieser Bubble so unterwegs sind, aber auch sehr, sehr viele Fußballaffine, somit ja auch Zuhörerinnen und Zuhörer oder auch Community-Mitglieder bei uns da, insbesondere bei uns ja eher so Spotify logischerweise durch den Podcast, aber so ein bisschen Instagram und jetzt ganz neu TikTok. Da kommt man ja an dir nicht vorbei und an deinem Profil. Erzähl mal für die, die Kulturbanausen sind und dich noch nicht kennen auf TikTok. Wer bist du, was machst du und wie kann ich, der jetzt so langsam angefangen hat, auch TikTok für sich zu entdecken, mit meinen paar hundert Followern da, aber da geht ja richtig der Mob, ne? Also da kommen ja täglich irgendwie 30, 40 neue Follower dazu, kaum poste ich da mal so ein TikTok, musst du mir gleich nochmal ein paar Tipps zu geben, aber erzähl erstmal, wer du so bist.
Genau, also wie ihr mittlerweile vermutlich mitbekommen habt, mein Name ist Lorenz, ich bin 26 Jahre alt und Fußball-Content-Creator jetzt, Content-Creator sage ich mal jetzt seit ungefähr 4 Jahren. Anfangs habe ich angefangen mit teilweise auch Alltags-Comedy und dann ging das immer ein bisschen mehr über zum Fußball, teils mit Fußball-Comedy, wo ich ein paar Videos nachgestellt habe, quasi aus meiner eigenen Zeit noch als Jugendtrainer mit ein paar lustigen Szenen. Und genau, irgendwann wollte ich aber eine klare Linie so ein bisschen in meinen Content reinbringen, habe dann gesagt, komm, ich gehe einfach nur noch meiner großen Leidenschaft nach und mach nur noch Fußball. Und deswegen, ihr habt es vorhin schon, Melo hat es angeschnitten, ansatzweise mitbekommen, habe ich auch meinen Namen letztens geändert, weil anfangs, als ich noch meinen crazy Content gemacht habe mit irgendwelchen verrückten Comedy-Videos, hieß ich noch Der Patient 99. Das finde ich, hat dann nicht mehr so ganz zu meinem Content vom Fußball her gepasst, weshalb ich jetzt Lorinho heiße. Und zwar, ja, Lorinho, ich werde es raushören, so jo, irgendwie gern gesehene Namensgebung von Brasilianern. Bei Fußball denke ich immer schnell an Brasilianer. Lo natürlich auf Lorenz bezogen. Und ich mache überwiegend leistungsbezogenen Content, also spreche viel um die aktuellen Entwicklungen im Fußball, irgendwelchen Matchups, individuellen Spielerleistungen, jetzt weniger über irgendwelche Ultragruppierungen, was ja viele andere Fußball-Content-Creator machen. Ich konzentriere mich immer sehr auf das, was auf dem Platz geschieht. Ja, ich würde sagen, das ist so die Kurzzusammenfassung zu mir. Ihr könnt ja gerne mal reinschauen auf den Social-Media-Kanälen TikTok und Instagram.
Verlinken wir natürlich hier unten in den Shownotes, ganz klar. Kannst du nochmal sagen, wie viele Follower hast du da bei TikTok? Und
seit gestern Abend sind wir jetzt bei 117.000.
Ja, herzlichen Glückwunsch dazu.
Danke.
Wie zum Geier komme ich jetzt von 300 und ein paar zerquetschten Followern bei TikTok, der jetzt seit einer Woche da angefangen hat, ein bisschen Content zu posten, auf 117.000? Erzähl mal.
Ich glaube,
ich mir irgendwas aufschreiben? Irgendwelche
am
Tipps.
Anfang...
Ich geb dir Kickbase-Tipps, du gibst mir TikTok-Tipps.
Ich glaube, je weniger Reichweite man hat, muss man sich schon noch ein bisschen so darauf konzentrieren, rechtzeitig zu den aktuellsten Themen und polarisierenden Themen Content zu machen, dann rutscht man da sehr, sehr schnell
das Simon und ich ganz gut.
Algorithmus rein und sage ich mal, je mehr Reichweite man dann schon generiert hat, kann man dann auch selber Content zu dem machen, worauf man selber wirklich Bock hat, je größer die eigene Community ist. Und sonst, ja, würde ich immer sagen, up to date sein, dazu Videos machen und ja, ganz besonders auch immer wichtig ist, dass man halt irgendwie Videos macht, mit denen andere Leute auch interagieren, wo sie das Bedürfnis haben, vielleicht was zu kommentieren, ihre Meinung dazu zu schreiben oder vielleicht auch anderen zu schicken.
Bist du noch auf anderen Kanälen unterwegs oder konzentrierst du dich voll und ganz auf TikTok?
Voll und ganz eigentlich auf TikTok und mittlerweile, jetzt so in einem Jahr habe ich mir auch angeeignet, auch alles auf Instagram hochzuladen, weil ich auf TikTok mache.
Okay. Wird quasi da zweitverwertet, ist aber nicht so eher der Fokus, sondern da genau. die aktive Kommunikation, ne, mit der Community dann bei TikTok.
So sieht's aus.
Cool. Ja, sehr schön. Simon, wie sieht's denn bei dir aus? Junge, wollen wir loslegen?
Ich bin bereit, wenn ihr seid.
The stage is yours.
Genau, also, damit die Community jetzt auch keine Sorge hat, dass wir jetzt da über 100 Verteidiger durchranken und von unten nach oben durchgehen, das würde den zeitlichen Rahmen deutlich sprengen. Deshalb haben wir das alles etwas kumulierter hier mit in den Podcast gebracht und wir werden tatsächlich nur die Top 25 Verteidiger in Kickbase in der kommenden Saison aus unserem Konsens-Ranking hier einmal von hinten nach vorne durchgehen. Ne? Platz 1 soll ja die größte Überraschung sein natürlich, deswegen fangen wir unten an. Und darüber hinaus habe ich auch noch ein paar Honorable Mentions mitgebracht, also Spieler, die es offensichtlich nicht in die Top 25 der Verteidiger geschafft haben, die aber sicherlich einen Case haben oder der eine oder andere auch so ein bisschen streitbar vielleicht ist, dass er nicht unter den Top 25 finisht, nach unserer Prognose. Und genau, da würde ich auch keine Zeit verlieren. Wir haben alle unsere persönlichen Rankings geöffnet, sodass man sich auch einen Überblick verschaffen kann. Das werde ich auch hier an Ort und Stelle auch immer mit durchgeben, wer wen wo gerankt hat. Und ja, dann gehen wir einfach in die Diskussion. Wir müssen nicht über jeden Spieler sprechen, aber über die meisten sollten wir sicherlich noch ein, zwei Sätze verlieren. Platz 25 ist ein Verteidiger vom VfB Stuttgart und das ist Jeff Chabot. Der hat es bei...
Geht schon gut los hier.
Genau, der hat es bei Lorenz auf Platz 30 geschafft, also außerhalb der Top 25, bei dir, Melo, auf Platz 29 und bei mir auf Platz 22. Also ich war der Grund dafür, warum er in die Top 25 gerutscht ist. Jetzt geht natürlich die Frage meinerseits erstmal an euch raus, warum bei euch nicht in der Top 25? Was hält euch davon ab oder was lässt euch an Chabot zweifeln? Vielleicht fängt Lorenz mal an.
Ja, da fange ich mal an. Und zwar bei mir ist es das Thema, dass Dan Axel Zagadou zum einen wieder fit ist. Bei ihm kann es natürlich auch sehr schnell wieder sein, dass er sehr schnell wieder nicht fit ist. Ich sehe Chabot da auch an sich die Nase vorhaben. Das Thema ist, dass Stuttgart ja kommt, dass er auch wieder international dabei ist. Und ich mir vorstellen kann, dass der Chabot in der Europa League gesetzt sein wird und Zagadou dann vielleicht zeitweise die Bundesligaspiele bekommt. Zumal ich ihn jetzt auch nicht so zu 100% gesetzt sehe. Also ich würde schon sagen, dass er eine feste Säule da hinten drin ist. Aber er ist nicht unentbehrlich. Das hat man auch zum Ende letzte Saison gesehen, als Chabot, glaube ich, eine Zeit lang angeschlagen war und dann auch zwei Spiele hintereinander nicht in der Startelf stand. Und Stuttgart da einfach mehrere Optionen hinten hat. Und deswegen, genau, sehe ich da einfach andere Namen vor ihm. Nichtsdestotrotz glaube ich, ist ein Spieler, auf den man schon mal einen Blick werfen kann, kommende Saison.
Und eigentlich bei 100 Verteidigern haben wir ja gar nicht so weit voneinander weg gerankt ja. Jetzt, ne? Muss man ja auch sagen. Also haben wir ja schon alle eine ziemlich ähnliche Einschätzung dazu. Aber spannender wird es ja dann eher in den Top 10. Da können wir ja ein bisschen im Detail dann nochmal dazu erzählen. Aber Simon, noch eine kurze Zwischenfrage, auch vielleicht nochmal an Lorenz. Ne? Jetzt haben wir den ersten Namen mal gehört. Ja? Chabot, ich sag mal, so ein klassischer IV, ja, also ein Hühne, wie man ihn im Bilderbuch, aus dem Bilderbuch erkennt. Lorenz, was ist bei dir denn deine Lieblingsposition auf Kickbase bezogen? Stehst du eher, wenn wir über die Verteidigung sprechen, auf IVs? Sind es bei dir, ich sag mal, die AVs, ja, die richtig Randale machen auf den Außenbahnen und auch mal ein paar Flanken mit reinbringen? Was sind so deine Punkte, Monster, deine Lieblinge?
Also ich glaube, bei mir ist es ganz klar, offensive Mittelfeldspieler, sowohl also Zehner als auch Außen. Also wenn ich mir Spiele ansehe, will ich einfach viele Pässe in der gegnerischen Hälfte sehen und die Chance haben auf eine Torbeteiligung. Deswegen geht da oft so ein bisschen mein Geld rein. Je mehr man auf Top-Teams geht, dann auch zentrale Mittelfeldspieler, die viel Ballbesitz haben. Beim Sturm ist halt immer so das Thema, das ist unfassbar geil, einen geilen Stürmer zu haben wie einen Harry Kane. Den kriegt halt nur einer aus der Liga. Und oft bei einem Stürmer läuft man immer Gefahr, dass man viel Geld zahlt und dieser Stürmer seine eine unfassbare Torflaute in einer Saison erlebt. Das hat man bei Haller, glaube ich, vor 2 Jahren gesehen, auf den, glaube ich, viele teuer gegangen sind. Dann wurde noch Füllkrug verpflichtet, Haller hat kaum eine Rolle gespielt. Das hat man dieses Jahr bei Openda gesehen. Da kommen halt dann auch oft, wenn die Spieler nicht treffen, keine Rohpunkte zustande. Von daher bin ich da immer eher so im Mittelfeld Fan, mein Geld zu investieren. Zumal ich auch sagen muss, dass das Mittelfeld die Position ist, wo die Differenz von einem Starspieler zu einem mittelmäßigen Spieler am größten ist. Ich sehe sehr selten Spieler von einem kleineren Verein viele Rohpunkte sammeln als die von einem Top-Team. Weshalb ich deshalb immer das ganze Geld ins Mittelfeld stecke, weil in der Verteidigung, wenn ich mir einen Innenverteidiger einpacke, beispielsweise von Heidenheim oder Pauli etc., kann es immer passieren, die spielen gegen Top-Team, haben zwar wenig Ballbesitz, aber blocken einen Schuss nach dem anderen, weil die ständig beschossen werden quasi. Und genauso kann es mit dem Sturm passieren, dass Stürmer von, keine Ahnung, St. Pauli, Heidenheim etc. einfach mal einen Lucky Punch macht und mit einem Kontakt das Tor macht. Genau, deshalb würde ich so sagen, ja, Mittelfeldspieler da in der offensiven Reihe habe ich so am liebsten.
Weil Simon, warum frage ich das, ne? Ich habe mal jetzt noch mal ganz kurz auf mein Ranking geguckt, ne? Also aus den, ich sag mal so, in den Top 5 habe ich nur einen einzigen Außenverteidiger, wenn wir jetzt mal über die Verteidiger jetzt sprechen, wir ranken ja heute die Verteidiger, ne? Habe ich nur einen einzigen AV, ansonsten alles ausschließlich Innenverteidiger, die bei mir in der kommenden Saison ganz klar in den Top 5 richtig Bambule machen werden. Nicht nur aufgrund des Teams, in dem sie sich befinden, sondern auch grundsätzlich die Punktepotenziale, ja, die Perspektive, die sie bieten. Wie siehst du das?
Ja, also das hatten wir ja auch in der Managerschule mit Ben schon. Da waren wir uns ja alle einig, dass wir dann schon eher auf die Innenverteidiger gehen, weil die ja im modernen Fußball so die ersten Aufbauspieler sind. Das heißt, die schieben teilweise bis zur Mittellinie hoch, verteilen da dann auch die Bälle von links nach rechts. Sie spielen aber auch mal Bälle durch Angriffsketten hindurch, um halt Ketten zu brechen. Und die sind natürlich bei Standardsituationen dann auch immer vorne und können da Torgefahr ausstrahlen. Dann bei Defensivstandards sind sie natürlich auch immer gefragt, um die Bälle zu klären. Und generell diese klärenden Aktionen, die geben in Kickbase wirklich gute Punkte. Man unterschätzt das immer. Und das Problem bei den Außenverteidigern ist halt häufig, dass die in der Regel sehr hoch schieben und somit dann auch in viele 1-gegen-1-Situationen kommen, wo du halt Ballverluste dann auch zwangsläufig hast. Dann sind viele Außenverteidiger auch scorerabhängig. Zum Beispiel so Felix Agu von Werder Bremen, der spielt sehr, sehr offensiv, aber der punktet halt nur richtig gut, wenn er halt dann irgendwie mal einen Elfer rausholt oder eine Vorlage gibt. Ansonsten, Rohpunkte sind bei Außenverteidigern immer schwierig, weil die halt wirklich immer in diese Drucksituation kommen. Und als Innenverteidiger hast du halt auch häufig die Möglichkeit, ohne Gegnerdruck auch so ein paar Punkte einzuheimsen. Und deswegen sind Innenverteidiger schon irgendwie mein präferiertes Ziel.
Hundertprozentig. Das hat mir in dieser Episode mit Bench die Augen geöffnet und letztendlich auch für, naja, auch ein Stück weit für ein Umdenken bei mir, in meinem Manager-Dasein jetzt auch geholfen, gerade in der Saisonvorbereitung. Und wenn jetzt dann ab nächster Woche auch die Content-Creator-Liga losgeht oder auch die privaten Ligen, die ich hier spiele, und wir haben ja auch unsere Community-Liga, die sind ja alle pickepacke voll. Also du bist ja nicht unter 14, 15, 16 Managern unterwegs, ja. Und insbesondere das müssen wir auch noch berücksichtigen. Je mehr du in deiner Liga bist, desto wichtiger ist es, dass du auf konstante Punkte setzen kannst. Und da ist bei mir bisher immer das Gold im Mittelfeld oder im Angriff gewesen. Aber umso katastrophaler ist es ja letztendlich bei den wenigen Neunern, die du sowieso hast in der Liga, da zu versuchen, dir da einen richtig guten, da bei 18 Leuten in der Liga oder 15, 14 in der Liga einen da zu schnappen. Da bin ich nach wie vor der Meinung, dass da nicht so viele dieses Thema defensive Akteure auf dem Schirm haben, weil sie denken, da kriegst du ja genug, die machen dann schon so ein bisschen ihre Punkte da, ne? Aber wenn wir gleich mal in die Top 5 oder sagen wir mal in die Top 10 kommen, dann werden wir schon ganz schnell sehen, mit welchen Punkteschnitten man da rechnen darf und welchen Marktwerten dann im Verhältnis zu solchen Mittelfeldstars oder Top-Stürmern, ja, wo du 30-40% Overpay reinballern musst, ne? Aber dazu jetzt im Laufe des Rankings nochmal in der Diskussion paar Impulse, die wir uns da gegenseitig um die Ohren hauen. Mach mal weiter.
Genau, Platz 25 haben wir damit abgehakt. Platz 24 ist Philipp Lienhardt vom SC Freiburg und auf Platz 23 ist Josip Stanisic vom FC Bayern. Lienhardt, hast du Melo auf 26, Lorenz auch auf 26, da wart ihr euch wirklich einig. Und bei mir ist Lienhardt, lass mich gucken, auf Platz 25.
Mhm.
Genau, also
jetzt bin ich aber bei Stanisic gespannt. Lienhardt ist Lienhardt. alles gut.
Sicherer, also, gesetzter Innenverteidiger neben Ginter, ne, das Duo, das ist eingespielt seit Jahren, also dazu müssen wir eigentlich nicht viel sagen, die machen immer ihre 80 bis 90 Punkte, aber mal ganz easy. Und wenn Freiburg wirklich eine richtig gute Saison spielt, dann kratzen beide auch an den 100. Ne? Stanisic.
Wo hat, Lorenz, wo hast du Stanisic?
Stanisic hatte ich auf der 22.
Ja. Das ist so irre. Ich auch.
Verrückt? Das ist völlig verrückt.
Bei mir ist Stanisic tatsächlich tief gefallen. Nur auf der 33.
Verletzungsanfälligkeit, ne?
Ja. Erstens Verletzungsanfälligkeit, dann suche ich so ein bisschen nach der Idealposition für ihn im System des FC Bayern München, weil ich glaube, dass er sich dauerhaft in der Innenverteidigung nicht festspielen kann und ich weiß nicht, ob er so der dauerhaft gesetzte Rechtsverteidiger sein kann. Ich war einfach ein bisschen unsicher, ob der Konkurrenz im Kader.
Bei mir war er das Thema. Ich sehe ihn auch nicht sicher in der ersten Elf. Ich sehe ihn aber 50-50 auf RV mit Leimer. Beziehungsweise kann mir sogar vorstellen, dass Leimer sogar, weil er nochmal, ja, so nochmal mehr Meter macht, auch nochmal mehr in der Champions League vielleicht zum Einsatz kommt und Stanisic schon wieder in der Bundesliga. Zumal Stanisic auch jetzt oft als Linksverteidiger von Kompany eingesetzt worden ist. Kompany scheint irgendwie gar kein Fan mehr von Guerrero zu sein. Der hat bei der Club-WM auch so gut wie gar nicht gespielt. Obwohl Davies verletzt ist. Und das heißt, Stanisic hat für mich gute Chancen, auf RV zu spielen, wird aber definitiv nicht jedes Spiel machen, ist aber damit noch auf allen anderen drei Positionen der Verteidigung der direkte Backup aktuell, glaube ich. Klar, man kann noch schauen, was mit Kim ist, aber da steht auch noch ein Abgang im Raum. Und deswegen, wenn halt ja ein Spieler mal bei den Bayern startet, sind da auch sehr, sehr schnell mal 150 Punkte pro Spiel drin, bei dem Ballbesitz, den sie unter Kompany haben, dann addiert sich das viel. Deswegen habe ich Stanisic, hat er es bei mir in die Top 25 geschafft.
Auf den Punkt, Lorenz, auf den Punkt. Diese Variabilität bei Stanisic, die ich auch exakt genauso sehe, hat für mich den ausschlaggebenden Punkt gemacht, ihn sogar noch ein bisschen über Leimer zu setzen, weil den habe ich nämlich auf 25. In meinem
ich auch. Ranking. Ich habe ihn auch auf 25.
Ja, er hätte jetzt auch auf 24 und dann zwei Positionen drüber Stanisic sitzen können. Ja, aber ich habe ihn einfach leicht drüber gesetzt, denn Leimer ist RV. Also wo willst du ihn großartig, so stark wie er da auf der Position ist, Kickbase relevanter einsetzen, ja, als ein Stanisic auf zusätzlichen weiteren Positionen. Also der ist da schon sehr variabel einsetzbar und guter Backup. Und ja, guck mal, wie schnell sich da auch in der Innenverteidigung der Bayern noch mal jemand langfristig, kurzfristig, mittelfristig verletzen kann. Und dann hast du so einen Stanisic auch direkt schon wieder als Potenzial da.
Also geht ihr davon aus, dass der FC Bayern mit Sascha Bui, Stanisic und Leimer in die Saison gehen wird, so als RV?
Boja habe ich, glaube ich, auf 99 gerankt.
Ja, ja, der ist auf jeden Fall
steht auch ab.
In der Rangordnung.
Guck mal, genau, guck mal.
Ich habe ihn auf 98.
Nein. Ja. Echt?
Was habt ihr da gemacht?
Ja, aber das, keine Ahnung. Ich weiß gar nicht, ob ich ihn wirklich auf 99 gesetzt habe. Ich will einfach damit nur sagen, Boja ist für mich 0,0 relevant. 0,0.
Ja, du hast ihn auf 98 Minus. Gesetzt.
Ja, wahrscheinlich.
Ja, ich aber auch nicht. Die drei, das wird so das RV-Personal sein, oder meint ihr, die verpflichten auch jemanden, der eine 1A-Option ist auf rechts?
Ich denke nicht.
Die haben andere Sorgen.
Der Eber kann da gar nichts verpflichten.
Nee. Ja, machen wir weiter.
Okay.
Boah, das geht ja schon gut los hier. Ey.
Ja, Platz 22 in unserem Konsens-Ranking ist Kouliarakis vom VfL Wolfsburg. Und da bin ich wirklich sehr überrascht. Da habt ihr zu beigetragen, dass der in das Top 25-Ranking reingekommen ist, weil ich habe ihn sehr tief. Ich habe ihn nur auf Platz 39 in meinem eigenen Ranking. Und ihr habt den deutlich höher. Lorenz auf 18 und Melo auf...
Melo auf 18.
Auf 18, ja.
Auf 18. Kann ich dir genau sagen. Melo, ich schwöre euch, Go-To-Team diese Saison Wolfsburg für mich.
Stopp jetzt
da
kurz.
Die
Hattest du den jetzt auch wieder auf 18?
Ich hab den auf 18.
Ja. Ich auch.
Leute, ich hab wieder auf ihr, habt euch doch, ihr habt euch doch verabredet. Ihr habt doch nebeneinander gesessen.
Genau, ja.
Simon, nur mal für alle Leute, die das so hier anhören, wir haben 102 Spieler
gerankt. Unabhängig. ja. Wirklich, 120 und unabhängig voneinander, ja. Aber was bewegt dich denn dazu, zu sagen, dass der nicht in die Top, mindestens auf jeden Fall in die Top 25 kommen sollte? Guck dir mal dieses Preis-Leistungs-Verhältnis an. Ich habe gerade nochmal geguckt, der ist Stand heute, wie viel haben wir heute, den 24. Juli, der ist 11 Millionen wert. Also
über Preis-Leistung?
Easy peasy. Der hat letzte Saison...
Über Preis-Leistung müssen wir gar nicht
reden.
Muss
ja alles berücksichtigen.
Klar, yeah. Aber wenn ich jetzt so mir anschaue oder die Gesamtpunktzahl am Ende der Saison predikte, dann fällt er bei mir so tief, weil ich einfach letztes Jahr gesehen habe, wie stark Wavro neben ihm punktet und wie schwach er im Vergleich zu Wavro ist. Und das wird auch in der kommenden Saison das Innenverteidiger-Duo sein. Und daher fehlt mir so ein bisschen die Fantasie, warum sich das ändern sollte. Also ich weiß jetzt nicht, ob Wavro jetzt Punkte abgeben wird, die dann auf Koliarakis fallen. Klar, ich glaube auch, dass Wolfsburg besser performen wird und somit kommen automatisch auch dann Team-Bonuspunkte auf Koliarakis Konto. Also ich glaube schon, dass er besser punkten wird als in der Vorsaison. Aber ich glaube nicht, dass es so signifikant sein wird, dass ich ihn als Top 25 Verteidiger sehe.
Ich würde dazu gerne was sagen. Und zwar, ich habe Koliarakis auf 18 erstmal, weil ich derselben Meinung bin wie Melo, dass Wolfsburg nächste Saison stark werden kann. Ich kann mir vorstellen, dass sie mehr Ballbesitz haben werden als unter Hasenhüttl. Ich glaube, dass sie mehr Teampunkte erhalten werden, wenn sie eine bessere Saison spielen werden. Und ich glaube, dass Koliarakis jedes von den 34 Spielen machen wird, sofern er nicht verletzt ist. Weil Koliarakis für mich der beste Verteidiger im ganzen Wolfsburg-Kader ist. Auch besser als Wavro, nicht auf Kickbase-Sicht gesehen. Weil aus Kickbase-Sicht gesehen muss man sagen, Wavro ist einfach besser, weil der holzt halt jedes Ding, was ihm hinten in die Quere kommt, einfach lang nach vorne. Das will nicht jeder Trainer unbedingt sehen, aber er macht es halt und für Kickbase ist das super, weil das ja jedes Mal geklärt plus 5 kriegt. Koliarakis, glaube ich halt, ja, bin ich schon drauf eingegangen, macht jedes Spiel, wird viele zu Nullpunkte kriegen und dieser Faktor ist noch nicht so in der Bundesliga zu Geltung gekommen. Er ist eigentlich ein Verteidiger, der sehr torgefährlich auch ist. Der hatte vor seinem Wolfsburg-Wechsel in der Saison bei, ich glaube, er war bei PAOK Saloniki, hat er in der Europa League in einer, ja, ich glaube, das waren 5 Spiele, die er für PAOK gemacht hat, 3 Tore gemacht. Deswegen kann ich mir auch vorstellen, dass er so 2-3 Dinger in der nächsten Bundesliga-Saison macht. Dann noch mit dem Teampunkt und verbesserten Wolfsburg kann ich mir schon vorstellen, dass er da ganz gut punktet. Ja.
2 Scorer hat er ja schon in seiner ersten Saison als Innenverteidiger, alles gut. Ja, der wird vielleicht nochmal ein Törchen machen, 4 Vorlagen, also 5 Scorer wird er machen kommende Saison. Also der wird seinen Schnitt, ich glaube, jetzt gerade knapp über 80, der wird den auf 100. Wird er den hochschrauben. Und das bei 11 Millionen. Dann lass ihn dann mal Ende der Saison bei 24, 25 Millionen liegen. Ist doch perfekt.
Ja, also Preis-Leistung kann man nichts gegen sagen. Würde ich auch auf jeden Fall sagen, geht da drauf. Ob er tatsächlich dann auf die 100 kommt, das wird sich natürlich zeigen. Bin ich noch ein bisschen skeptisch. Ich weiß nicht. Oh,
ich liebe diese Diskussion.
Aber ich sehe eure Punkte. Also, und geht da auch mit. Also, ja, Wolfsburg wird sicherlich einen Schritt nach vorne machen. Die werden besser performen. Und das wird sich auch in den Punkten aller Wolfsburg-Spieler widerspiegeln. Also, da bin ich auch von überzeugt. Ob es aber dann für so eine hohe Platzierung im Gesamtranking der Verteidiger am Ende der Saison reicht, sei mal dahingestellt. Aber das ist ja das, was wir uns in Ruhe anschauen können. Und am Ende der Saison sehen wir uns wieder. Und dann wird abgerechnet.
Sind da schon die ersten Kampfansagen für die Content Creator Liga?
Ja, so sieht es nämlich aus. Platz 21 ist der Innenverteidigerpartner von Lienhardt und zwar Matze Ginter. Brauchen wir nicht zu sagen, haben wir seit über 10 Jahren in Kickbase gefühlt. Spielt immer seinen Stiefel runter, egal wo er spielt. Wie er spielt, er kratzt immer an den 100 im Schnitt auch, also das hat er immer im Tank, ist seine Führungsfigur und ist, glaube ich, punktetechnisch ein sehr guter Verteidiger. Man muss natürlich immer so ein bisschen den Preis auch im Blick halten. Ginter ist auch mal schnell ein Spieler, der dann schon über 20 Millionen Marktwert erreicht. Da denke ich mir dann immer, dass das ein Ticken zu überteuert ist für einen Freiburg-Innenverteidiger. Da halte ich immer die Finger davon. Aber punktetechnisch kann man da nichts falsch machen mit.
1A. Grundsolide, direkt weiter. Nächster.
Yes. Platz 20 ist Nathaniel Brown, ein Außenverteidiger, ein Breakout-Spieler in der vergangenen Saison bei Eintracht Frankfurt.
Weiß ich noch. Simon, ganz kurz. Weiß ich noch, als wäre es gestern, Lorenz in unserer letzten, du hast ja das Ranking damals für uns mit uns mitgemacht, auch, glaub auch die Devs, weiß ich, doch, ich glaube auch die Devs, ne? Zur letzten Saison, die Vorbereitung.
Kann gut sein, ja.
Da hast du ihn schon richtig gehypt.
Ich meine, mich erinnern zu können, dass ich gesagt habe, dass er einer der wenigen im Kader ist, dem ich zutraue, in der Viererkette auch Linksverteidiger spielen zu können. Hat die Eintracht jetzt an sich nicht ganz so gemacht, jedes Spiel, also war sehr variabel, viele Spiele Viererkette, viele Fünferkette, aber genau, da war der nominell einzige Linksverteidiger, den wir hatten, in Kunku, und der ist halt defensiv eine Katastrophe.
Also vielleicht vom Kontext her, Simon, bevor du weitermachst, Lorenz, du bist schon ein richtiger Frankfurt-Experte, ne? Muss man ja sagen, du kennst dich ja auch schon recht gut aus.
Ich verpasse auf jeden Fall kein Spiel.
Das sage ich für meine Schalker ja auch immer und trotzdem bin ich kein Experte, was das Thema
Da Schalke ist aber auch Next Level anspruchsvoll, da durchzublicken.
Ja, da sagst du was.
Bei Nathaniel Brown waren wir uns auch echt einig. Also ich habe den auf 21, Melo, du auf 22 und Lorenz auf 23. Also den haben wir wirklich da in exakt derselben Region gerankt. Da haben wir alle so dieselben Eindrücke und die Vision, was er in der kommenden Saison leisten wird. Ich bin irgendwo gespannt. Es ist natürlich, letzte Saison kam er rein und hat sofort alles funktioniert. Bei jungen Spielern muss man dann immer gucken, so Jahr zwei dann, nachdem man so richtig zum Profi geworden ist und so richtig die Aufmerksamkeit auf sich gezogen hat, dann natürlich Frankfurt so ein Stück weit im Umbruch. Heute ist der Ekitike-Transfer auch offiziell geworden. Da muss man natürlich gucken, wer da jetzt in der Offensive wirbelt, außer Burkhardt. Dann Champions League, ne, unter der Woche ist auch ein anderes Pflaster. Muss man auch gucken, wie Brown oder der gesamte Kader das wegsteckt. Aber ja, ich glaube, der wird trotzdem seine Punkte machen, weil Frankfurt immer noch eine hohe Qualität haben wird.
Lorenz, was macht Frankfurt mit dieser ganzen Kohle, außer Skylines bauen? Ja, was, also...
Also ein paar Spieler wurden ja quasi erst in diesem Geschäftsjahr verpflichtet. Das heißt, Theat wurde nach Laie offiziell dieses Jahr erst fest verpflichtet. Ich glaube, Christensen fällt auch noch in dieses Geschäftsjahr, wenn mich nicht alles täuscht. Doan soll noch fix gemacht werden diese Woche. Spricht man, glaube ich, um die 23 Millionen von. Und dann nehme ich an, kommt noch ein weiterer Stürmer, weil man aktuell plant, einem 4-2-2-2 zu spielen mit einem Doppelsturm, Burkhardt und X. Und sonst hat man halt nur Y, der bisher gar nicht funktioniert, und Batshuayi, der in allen Fitnesstests auf dem letzten Platz lag von der Saison.
Ja, wie bei mir damals, wie bei mir.
Ja, deswegen, ich glaube, dass da noch einer kommen wird, so ungefähr vom Marktwert von 20 bis 25 Millionen. Wenn dann noch was übrig bleibt und nochmal tätig wird, soll es eventuell noch ein spielstärkerer Sechser werden. Genau.
Freuen wir uns. Bin mal gespannt. Boah, Simon, ich plapper dir immer dazwischen, sorry.
Du machst alles richtig. Also man muss ja auch das nutzen, dass wir hier in Frankfurt Experten drin haben, wenn es schon um Frankfurt da geht. Ja. Ne? Und zum nächsten kommen wir gleich, aber ein Platz ist noch dazwischen. Nämlich auf Platz 19 Marco Friedl, der erste Bremer. Den haben wir auch alle in derselben Region um Platz 19 herum gerankt. Also da waren wir uns auch wirklich einig. Ist preis-leistungstechnisch in meinen Augen eine Top-Empfehlung aktuell. Der macht seinen 80er, 85er Schnitt, davon bin ich überzeugt. Und das für um die 10, 11 Millionen aktuell. Den kriegst du wahrscheinlich auch für einen geringen Overpay, weil sich da nicht jeder drauf stürzen wird. Ich glaube, da hat man schon mal eine sichere Bank, zumindest mal für einen Saisonstart. Und ja, für so ein Starterteam, ne, kann man die Verteidigung um so einen Friedl herum aufbauen, wenn man sagt, man geht all in auf Mittelfeldspieler oder auf einen Topstürmer und möchte da sein Geld lassen. Dann kann man mit einem Friedl hinten in der Defensive ein bisschen Geld einsparen und kriegt trotzdem solide Punkte.
Ja, gut, Innenverteidiger eines zukünftigen Absteigers ist risky, aber nein. Boah, Simon, ich feiere euch so. Wo kriegt Bremen auf einmal diese Kohle her, Alter? Erstmal herzlichen Glückwunsch für diesen Megatransfer, ehrlich. Wie zufrieden bist du?
Ja, danke, danke, sehr zufrieden. Da ist man natürlich sofort mega gehypt, wenn ein Spieler für 10 Millionen verpflichtet wird, der bei Juventus Turin letztes Jahr auch durchaus seine Einsätze bekommen hat.
Eigentlich wollte ich noch mein Juve-Trikot dahin hängen. Ich hab's gelassen.
Hast natürlich
aus Protest.
Okay, verstehe. Ist natürlich auch ein Stück weit Gamble, aber das gehst du bei Jugendspielern ja immer ein. Und ja, wie Lorenz das ja auch schon gesagt hat, so Transfersummen, die werden natürlich dann auch über so eine gesamte Vertragslaufzeit abgeschrieben. Ich glaube, dass diese 10 Millionen, die fix verankert wurden jetzt mit Juventus Turin, auch in 4 Raten gezahlt werden. Also ich glaube, das finanzielle Risiko hält sich noch in Grenzen und man darf auch nicht vergessen, dass Bremen vor einem Jahr, ungefähr anderthalb Jahren, ich weiß gar nicht mehr genau, ja auch so Investorengelder bekommen hat von lokalen Investoren, um halt ein bisschen in den Nachwuchs zu investieren, neues Nachwuchsleistungszentrum damit zu bauen und gewisse Teile der Summe sollen auch in den Kader fließen und das ist jetzt damit geschehen. Also man hat sich dann schon noch aus diesem Pott bedient, um diesen Mbangula-Transfer zu stemmen. Und genau, also von daher ist jetzt der Verein an sich nicht ganz, ganz tief ins finanzielle Risiko gegangen. Das heißt, wenn der Transfer nicht aufgeht, dass man dann um die Lizenz fürchten muss oder so.
Ganz kurz ein bisschen für die Credibility von uns Punktelieferanten. Du bist stellvertretend für die Bremer, für uns als Punktelieferanten, kommende Woche auch im Kickbase-Podcast zu Gast als Bremen-Experte. Ne? Die machen ja gerade ihre Tour und schauen vor Ort bei allen Bundesligisten, da wo es möglich ist, organisatorisch, vorbei und machen da richtig coole Takes vor Ort und Interviews. Parallel dazu gibt es dann immer begleitend einen Experten-Podcast, so wie letzte Saison und vorletzte Saison und vorvorletzte Saison. Und du bist auch Teil davon, ne?
So sieht's aus, ja.
Soll ich mir einen Zettel und einen Stift dann schon mal bereitlegen oder willst du mir vorab schon mal ein paar hidden Infos mal mitgeben?
Also.
Oder bin ich dann einer von vielen?
Ich habe mir natürlich schon zu den verschiedenen Fragen Gedanken gemacht und auch schon meine vermeintliche Top 11 aufgestellt und das werde ich dann in dem Podcast mit Kickbase selber dann zum Besten geben und so leid es mir tut, Melo, musst du dich bis dahin gedulden, aber das sind ja jetzt nur noch wenige Tage und dann bist du, so wie ich, Bremen-Experte.
Dass du dich nicht schämst. Egal. So, weiter im Ranking bitte. Wir verplappern uns hier. Wird schon wieder emotional.
Platz 18 ist ein weiterer Frankfurter und das ist der Rechtsverteidiger oder der rechte Schienenspieler Christensen. Und den haben wir alle über Nathaniel Brown gerankt und da stellt sich natürlich zuerst die Frage, warum sehen wir Christensen stärker als Brown?
Lorenz.
Ich kann mir einfach vorstellen, dass Christensen ein paar mehr Spiele macht. Das ist für mich der einzige Punkt. Dadurch, dass man vermutlich gegen manche Gegner eine etwas defensivere Variante spielen wird, könnte ich mir vorstellen, dass gerade Stichwort Viererkette, die Eintracht plant, nächste Saison zu spielen, Theat den linken Verteidiger geben könnte. Mhm. Und dann hin und wieder mal halt die Innenverteidigung dann Koch und Collins heißt oder Koch und Tuta und Christensen sehe ich immer gesetzt, egal in welcher Formation. Weshalb ich denke, dass ich da letztendlich, ich weiß nicht, dass ich glaube, dass er einen besseren Punkteschnitt haben wird, aber was die Gesamtpunktzahl betrifft, sehe ich Christensen deshalb vor Brown.
Gute Takes. Kurze Rückfrage dazu. Wenn Theat als Linksverteidiger zum Einsatz kommen sollte, siehst du dann Brown ganz raus in diesen Spielen oder wird er dann eine Position weiter vorne eingesetzt, also als linker Flügel, als linker Mittelfeldspieler? Was glaubst du da?
Ich denke, das kann beides passieren, dass er entweder auf die Bank geht oder eins nach vorne rutscht. Er hat bei der Eintracht ja schon öfters mal die offensivere Position gespielt. Ich denke, kann mir trotzdem aufgrund der Breite des Kaders dann vorstellen, dass Brown dann einfach auch mal eine Verschnaufspause bekommt, da man jetzt für die linke Position dann vermutlich Shaibi wird bleiben, man hat einen Usun, der immer weiter gefordert werden soll, man hat einen Götze, der auf der Position zum Einsatz kommen wird und auf der rechten Seite hat man Knauf und Doan dann vermutlich. Das heißt, man hat um die 5 bis 6 Spieler, die auf dieser Halbposition hinter dem Stürmer wahrscheinlich agieren werden und deswegen weiß ich nicht, ob dadurch dann Brown jemanden von denen den Platz wegnehmen wird. Ich denke, in ein paar Spielen werden wir es vielleicht sehen, aber wahrscheinlich eher weniger.
Also wir halten fest, Brown, wenn er spielt, hat er ein ganz gutes Punktepotenzial, egal wo, egal ob als Linksverteidiger oder weiter vorne. aber er wird deutlich häufiger von Rotation betroffen sein im Gegensatz zu Christensen und daher Christensen besserer Punkter in Kickbase, weil er einfach sicherer gesetzt ist.
Genau, er kann auch in die Dreierkette hin und wieder sich fallen lassen, wenn vielleicht mal ein Knauf, wenn man wieder Dreier-Fünferkette spielt, mal auf der Schiene wieder spielt und dann quasi Theat, der linke Verteidiger in der Dreierkette ist, Koch zentral und Christensen rechts.
Platz 17 ist der erste Neuzugang, den wir in dem Ranking mit drin haben und das ist Kwanza von Bayer Leverkusen, der Tah-Ersatz. Was sehen wir in ihm?
Ganz viele Leverkusen-Punkte sehe ich in ihm. Es ist die Light-Version von Tah, wenn ich mal anfangen darf, da ein paar Worte zu ihm zu erzählen. Ich glaube, es ist ein Gamble, weil man es noch nicht einschätzen kann, wie Leverkusen jetzt als Team agiert. Das war ja jetzt schon eine ordentliche Klatsche da, diese 5-1-Niederlage. Aber mal sehen, wie da jetzt letztendlich, gut, ist halt das Spiel Flamengo da, diese Banditen, hätte ich schon fast gesagt, ja, die da Vollgas schon natürlich mitten im Saft stehen, ja. Und dann kommt da jetzt Leverkusen um die Ecke, die jetzt das richtig loslegen. Aber ich finde, ich sehe eine Menge Potenzial in ihm, weil ich einfach auch sehe, dass er fast identisch vom Potenzial, von der Physis her, so wie so ein Tah agieren könnte. Deswegen nenne ich ihn auch gerne immer Mini-Tah. Und habe übrigens auch echt unglaublich viele Anfragen zu ihm bekommen, Simon, by the way, den wir jetzt auch in der nächsten Woche mit in die XXL-Transfer-Episode mit reinbringen sollen, weil da sehr, sehr viele dieses ähnliche Potenzial sehen, wie ich es sehe, ihn da quasi mit Tah vergleichen. Bei einem Bruchteil von dem Marktwert letztendlich. Und das in Kombination mit einem gegebenenfalls sehr starken Leverkusen wird sich jetzt ergeben im Laufe der Saisonvorbereitung. Hat man da schon eine klare Rollenposition in ihm, die man da sieht, auch aus seiner Vergangenheit, die Station. Das konnte er da schon ganz gut beweisen. Und das sehe ich jetzt als Anlass, ihn, ich habe ihn, glaube ich, auf 15 gerankt, ihn da schon eine ganze Menge Punkte schon in der ersten Saison zuzusprechen.
Gehe ich mit. Ich hatte ihn auf 16, also da waren wir sehr nah beieinander, Melo. Lorenz hatte ihn auf 20, rührt wahrscheinlich daher, dass Lorenz noch nicht so ganz einschätzen kann, wie Leverkusen aussehen wird und wie sich Kwanza da einfügt, ne, in diesen Kaderumbruch, der da ja auch wirklich stattfindet.
Ich denke, dass Kwanza eigentlich alles mitbringt, ein absoluter Weltverteidiger zu werden. Ist halt trotzdem noch ein sehr junger Spieler. Junge Spieler sind auch immer mal, vor allem nach einem großen Wechsel, fehleranfällig. Ich habe ja, glaube ich, auch seine Leistungsdaten angeschaut aus Liverpool-Zeit. Da war jetzt nicht der Spieler, der die allermeisten Pässe gespielt hat. Und man muss natürlich abwarten, wie viel Ballbesitz man unter Erik ten Hag haben wird, der, wie ich gelesen habe, wohl ganz klar auf eine Viererkette setzt. Und falls Kwanza, ich denke, dass er auf jeden Fall als Stammverteidiger in die Saison gehen wird, sonst würde man nicht so eine hohe Ablöse zahlen. Aber es kann natürlich immer mal passieren, dass jemand vielleicht ein bisschen Eingewöhnungsprobleme hat, wenn man als junger Spieler in einem neuen Land ist, vielleicht mal einen Fehlpass gespielt hat, im ersten Spiel, der zum Tor geführt hat. Und Hinkapier ist halt auch noch nicht weg. Und am Ende spielt dann Ten Hag mal mit Grimaldo als Linksverteidiger in der Innenverteidigung, dann mit Tabsoba und Hinkapier. Und dann kann es natürlich auch wieder auf die Punkte auswirken. Generell würde ich trotzdem sagen, sehe ich Punktepotenzial in Kwanza, weil Leverkusen wird eine der stärksten Mannschaften kommen, die so sein, denke ich einfach mal. Und mit der Ablösesumme sollte er auch viel Spielzeit bekommen.
Aktueller Marktwert 17 Millionen. Wäre das einer fürs Starterteam oder sagt ihr erstmal ein paar Spieltage abwarten und gucken, was kommt und dann draufgehen oder sogar ganz Finger weg?
Junge, Simon, bei solchen Spielern, die du noch nicht einschätzen kannst, musst du Vollgas all in gamblen. Was willst du sonst machen? Entweder der schlägt ein wie eine Bombe. Das ist bei mir Grimaldo vor zwei Jahren gewesen, ja, wo ich auch noch nicht wusste, wie wird der einschlagen wie eine Bombe. Bin ich voll ins Schwarze getroffen, ja. Was willst du sonst machen? Wenn du zugucken und abwarten, dann schnappen dir 17 andere Mitmanager den vor der Nase weg. Für den Preis, der wird locker Ende der Saison bei 30 Millionen liegen.
Sind wir mal gespannt.
Ja, 100%.
Also ich denke auch, so 17 Millionen Marktwert aktuell und der kam ja für 14 oder 13,5 in die App vor ein paar Wochen. Also seitdem sind schon einige Manager auf ihn angesprungen. Ich finde auch 17 Millionen ist aktuell ein sehr, sehr fairer Preis. Wenn man dann noch einen kleinen Overpay draufpackt, dann finde ich, ist das, glaube ich, ganz gut bezahlt. Und dann kriegt man schon einiges an Punkten. Also ich sehe es zumindest. Gehen wir weiter im Ranking. Kommen wir zu Platz 16. Und das ist Daniel Svensson von Borussia Dortmund. Kam ja vergangenen Winter zum BVB in eine Phase, wo der BVB wirklich ordentlich am Schwimmen war. Da lief gar nichts zusammen. Und er war einer, der ohne Anpassungsschwierigkeiten sofort funktioniert hat. Also der war wirklich einer der Lichtblicke in der vergangenen Rückrunde. Auch schon in der Zeit, wo es nicht so gut lief. In meinen Augen zumindest. Und Borussia Dortmund hat das genauso gesehen und hat ihn jetzt in diesem Sommer fest verpflichtet. Also die Kaufoption gezogen, die im Winter vereinbart wurde. Und meiner Meinung nach haben sie da wirklich alles richtig gemacht. Ich finde ihn Top-Spieler und der hat auch einiges an Kickbase-Potenzial. Also ich bin großer Svensson-Fan. Ist natürlich jetzt im Preis auch schon ordentlich gestiegen. Also die 20-Millionen-Marke hat er, glaube ich, schon durchbrochen. Aber ich glaube, dass der Marktwert, in dem er sich aktuell bewegt, das ist auch der Preis, den er an Punkten bringen kann, denke ich.
100 Pro. Wir wissen, was er gezeigt hat jetzt in der letzten Saison. Dortmund wieder Top-5-Team. Ja. Wo auch immer sie da landen werden, aber definitiv Top-5-Team. Trainer hat sich gefestigt. Spielsystem ist klar. Der hat seine Rolle. Also was kann da sein? Vielleicht mal eine Ausfall, krankheitsbedingt, verletzungsbedingt oder was auch immer. Aber der wird seine Spiele spielen und seine Punkte auf der Seite da 1A umsetzen. Also was willst du? Nimm mit. Safe.
Da waren wir uns auch sehr einig. Ihr beide wieder komplett einig auf Platz 16?
Lorenz, Küsse gehen raus, Junge.
Und ich habe ihn auf 15. Für mich ein Top-15-Spieler.
Ja.
Aber mit 16 kann ich mich auch anfreuen. Aber
sehr schön. Ist bei allen Content-Creatern wirklich auch in den Top-Rankings und in den Tierlisten immer als Empfehlung mit dabei. Also ja, da haben wir alle die gleiche oder eine ähnliche Meinung zu ihm.
So, wir kommen jetzt in die Top 15 und wir komplettieren noch nicht die komplette Verteidigung von Eintracht Frankfurt, denn da fehlt noch der vierte Spieler, aber der dritte ist auf Platz 15 und das ist Robin Koch.
Jetzt wird gekocht hier, Lorenz.
Yeah. Ja, ich glaube, zu Robin Koch gibt es wenig zu sagen. Dauerbrenner bei der Eintracht, spielt in jeder Formation Stamm, glaube ich auch Vizekapitän. Und ja, er ist nicht der Verteidiger, wo man sagt, okay, das ist jetzt so der mega krasse Rohpunkter wie ein Wavro, der in der zweiten, also Anfang der zweiten Hälfte schon 70 Punkte hat. Aber er macht immer solide Punkte und wird vermutlich auch das ein oder andere Mal einen zu Null-Bonus bekommen.
Milo, bei dir auf Platz 17. Peter
Frankfurt. So, ja. Ich habe mir erstmal nochmal direkt hier von der Scout-Liste genommen und Wavro nochmal drauf gemacht. Ich hatte Wavro gar nicht auf meiner Scout-Liste, ey. Aber zu dem ja gleich noch mehr. Bei mir war er auf 17, genau.
Genau, bei mir auf.
Also ist für mich so eine Liga wie Ginter und Co. Grundsolide, machst du nichts falsch mit. In einem Tip-Top-Team, Frankfurt auch Top 5. Die werden wieder europäisch starten. Gut, jetzt mehrfach Belastungen und so weiter und so fort, muss man mal gucken. Aber hat der überhaupt ein Spiel verpasst? Weiß ich gar nicht. Ich glaube nicht.
Ja, der hatte als ich ihn hatte, natürlich hat er sich auf die Schulter gefallen, ja. War erstmal weg.
Stimmt. Stimmt. Ja, 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 genau. Also, top.
Melo, lieber Ginter oder lieber Koch?
Koch.
Koch, ne?
Aber auch nur, weil Lorenz heute im Podcast ist. Nein, also, weiß ich nicht. Freiburg, weiß ich nicht. Oh. Frankfurt ist für mich da das geilere Team.
Fühle ich. Bei dir im Ranking, Melo, ich habe es gerade offen, sind Ginter und Koch auch sehr nah beieinander. Also wie gesagt, Koch auf 17 und Ginter bei dir auf 19. Nehmen sich nicht viel, ne? Aber ich glaube, dann hätte ich auch lieber einen Koch, wenn ich ehrlich bin. Sehe ich da nochmal irgendwie mehr Potenzial, was Teampunkte angeht.
Ist mir ein bisschen zu teuer, muss ich auch sagen. Also so ein Koch jetzt für das Verhältnis, wenn wir jetzt gleich nochmal in die höheren Positionen gehen, dann kriegst du noch für günstiger, deutlich bessere IVs. Aber ja, für die Position ist so top, so gut. Platz 17 bei mir.
Platz 14 in unserem Konsens-Ranking ist Assignon, der neue Rechtsverteidiger des VfB Stuttgart. Meiner Meinung nach überfällig gewesen, dass sie auf der Position verpflichten, weil weder Stenzel noch Wagnermann es so richtig gebracht haben in den letzten Jahren. Und das war schon eine Stelle, die so ein bisschen vakant war. Und ich habe die Hoffnung, dass jetzt mit Assignon da ein vielversprechender Verteidiger verpflichtet wurde, der enorme Offensivqualitäten mitbringt. Also das, was man so in seinen Statistiken lesen kann und das, was man an Spieleindrücken sammeln konnte bei seinem Verein zuvor, sieht das offensiv schon sehr, sehr gut aus. Muss man natürlich gucken, welche Qualitäten er für die Defensive mitbringt, dass man da nicht so ein Gefälle hat. Weil ich meine, über links kommt Mittelstädt, der selber auch schon sehr, sehr offensiv seine Position interpretiert. Und wenn du dann auf rechts nochmal so einen Spieler hast, der ebenfalls seine Stärken deutlich in der Offensive hat, dann könnte es defensiv für ein paar Probleme sorgen. Aber ich glaube, das soll seine Punkte in Kickbase vom Gefühl her nicht schmälern. Also ich sehe in ihm ein sehr gutes Punktepotenzial.
Ja, ich glaube, da sind wir aber auch versaut von der Außenverteidiger Stuttgart Bubble. Die sind ja grundsätzlich einfach sehr punktestark, in Klammern gewesen. Teilweise ja immer noch. Vielleicht sieht man da in ihm eher die Punkte als ihn selber, weiß ich nicht. Aber bin da ganz zuversichtlich, dass er auch vielleicht dann, wenn er sich gefestigt hat nächste Saison und da gut zum Einsatz kommt, dann nächstes Jahr vielleicht sogar ein Top-10-Verteidiger werden könnte.
Das wäre es. Aktueller Marktwert, Lorenz, 12,5 Millionen Kickbase. Der wäre doch einer für dein Team, oder?
Das ist das Maximum, was ich am Anfang für einen Verteidiger hinblätter, aber er steht auf jeden Fall auf meinem Zettel, weil ich auch echt eine große Upside in ihm sehe, weil er echt von allem, was ich mir bisher über ihn angeschaut habe, extrem spielstark ist, was extrem zu Sebastian Hoeneß Spielstil passt und der auch in der vergangenen Saison 7 Scorer gemacht hat, also ja, da sehe ich was.
Boah, und das für den Marktwert? Puh, auf den schiele ich.
Mehr also ich würde sagen,
Creator Liga.
Bis 16 ja. Millionen kann man für den zahlen.
Ja. Wir dürfen solche Rankings einfach immer machen, Simon, du und ich.
Ja, wir geben zu viel Preis, ne? Wir sind ja auch irgendwo noch Konkurrenten.
Uns gegenseitig, ja, uns gegenseitig.
Platz 13.
Weiter geht's.
Genau, Platz 13, Edmond Tapsober. Den sehen wir wahrscheinlich so mit am gesetztesten in der Viererkette bei Bayer Leverkusen. Haben wir jetzt über Jahre hinweg gesehen, was für ein Spielertyp er ist, wie er punktet und ich glaube, da weiß man, was man kriegt, aber es ist natürlich auch immer die Frage, will man gerade auch zum Beginn so viel an Millionen für einen Tapsober hinblättern oder versucht man erstmal günstiger wegzukriegen, muss halt jeder Manager da draußen für sich selber entscheiden, aber ich glaube, Platz 13, Tapsober, das ist so seine Platzierung, die er gewohnt ist, ne? Ja, oder die man von ihm gewohnt ist.
Stellt ja jetzt auch seine Ansprüche, jetzt ist meine Zeit, ja, bei Leverkusen. Jetzt sieht er da natürlich seine Chance, sich da noch weiter zu festigen in der Innenverteidigung. Ich liebe seinen Spielstil, wenn der einmal losschlackst mit seinen Zahnstocherbeinchen da, da macht er ja wirklich bei 3 Schritten 10 Meter. Das ist ja kein Problem für ihn. Das ist schon ein geiler Typ, ey. Kopfball stark bis zum geht nicht mehr. Ohne Scorer, ja, macht er da fast 100 Punkte im Schnitt in der vergangenen Saison. Also ein Rohpunkte-Monster. Finde ich gut. Bin bei dir, Simon, teile da hundertprozentig deine Meinung. Ist mir, glaube ich, das ist so eine Grenze, so eine Grauzone, wo ich sage, der könnte vielleicht, naja, so ein Mittelbabo-Verteidiger sein. Dafür ist er aber vielleicht ein bisschen zu günstig. Ja, dann ist er aber auch schon wieder zu teuer für die in der Kategorie darunter. Also wo gehört er da jetzt genau rein? Willst du ihm jetzt wirklich da 21, 22 Millionen plus wahrscheinlich so 10-15% Overpay? Bist du bei 25 Millionen in der kleinen Liga, in der großen Liga deutlich mehr? Da musst du ja schon richtig reinbuttern. Willst du für den 30 Millionen ausgeben? Für einen 100er Schnitt? Weiß ich nicht.
Du hast jetzt aktuell bei 21,3 Millionen Marktwert. Bei Lorenz Top 10 Spieler, er hat ihn auf Platz 10, du auf 11 Melo, bei mir ist er tiefer gefallen auf Platz 18, hatte nämlich letztes Jahr in der Vizemeistersaison nur einen 96er Schnitt und ich glaube nicht, dass Bayer Leverkusen eine Vizemeistersaison spielt mit 70 Punkten und das heißt, ich gehe eher davon aus, dass sein Schnitt vielleicht sogar einen Ticken schlechter wird, so nur auf 90 oder so und da sehe ich einfach andere über ihm. Also ich glaube, dass so Top-10-Spieler in Kickbase, Top-10-Verteidiger in Kickbase, die haben alle einen dreistelligen Schnitt am Ende der Saison.
Hm. Andersrum kannst du jetzt natürlich auch sagen, wie viel fällt jetzt von Tah ab zu ihm, ne? Und was fängt Kwanzaa davon auf, ne? Muss man natürlich jetzt erstmal beobachten, wie sich diese Situation ergibt. Und Lorenz hat es ja auch richtig gesagt, Hinkapi ist ja auch noch da. Nichtsdestotrotz sehe ich da natürlich das Potenzial in ihm, aber das Preis-Leistungs-Verhältnis im Moment eher schwierig, als dass ich ihn da in der Top 10 sprechen würde.
Ja.
Nichts hinzuzufügen. Einfach ja, grundsolider Innenverteidiger.
Auf jeden Fall. Platz 12 ist Matsima. Auch so ein bisschen die Entdeckung der Vorsaison beim FC Augsburg, richtig, richtig gut performt. Auch einen dreistelligen Schnitt am Ende der Saison sogar geschafft und das bei einem mittelmäßigen Team. Also das war schon sehr, sehr stark. Jetzt stellt sich natürlich erstmal die übergeordnete Frage, glaubt ihr, er bleibt in Augsburg?
Ich wollte die gleiche Frage stellen.
Oder wird er wechseln?
Ich kann es mir vorstellen. Also ich fand ihn so überragend letzte Saison und zwar nicht auf eine Art und Weise von wie Wavro, wo ich sage, das ist halt einfach Kickbase-Monster und spielerisch dafür manchmal so, naja, Matsima ist ein richtig, richtig guter Verteidiger in meinen Augen, ist groß, schnell, spielerisch gut, unfassbar gute Zweikämpfe und Gerätschen teilweise gehabt. Ich hätte mir als Eintracht-Fan ihn sehr gewünscht, wenn man noch Dreierkette spielen würde, ihn als Tutor-Ersatz quasi. Wenn man Tutor verkaufen würde, aber ja, da hört man nichts zu. Ich glaube, er wäre dann auch sehr, sehr teuer. Aber ja, das, was mich wundert, ist, das ist total still um ihn. Also man hört keinerlei Gerüchte an irgendwie Interessenten. Ja, müssen wir mal abwarten. Ich habe ihn jetzt auch mal halt einfach so eingerankt, was ich ihm zutraue, wenn er bleibt. Ich glaube, dass Augsburg unter Sandro Wagner nicht schlecht werden wird. Vor allem Sandro Wagner auch Lösungen mit Ball einige dem Team mit an die Hand geben wird, was gegensätzlich zu dem Spielstil von Torup wäre. Da könnte ja noch mal mehr rumkommen, beispielsweise bei Matsima. Deswegen, ja genau, habe ich ihn auch relativ weit oben auf Platz 13 eingerankt.
Ja, waren wir uns einig. Ich auf 12, ihr auf 13 beide. Passt wieder.
Ach, also, wir beide wieder.
Haben wir aktueller Marktwert 20 Millionen, ist somit 1 Million günstiger als Tapsoba. Würde ich sagen, beide ein ähnliches Punkteniveau, Punktepotenzial. Und dann würde ich da immer mit der günstigeren Variante gehen und sage, ich würde mich eher für Matsima entscheiden statt für Tapsoba. Platz 11.
Oh, jetzt wird es langsam Top-10-mäßig hier. Sollen wir uns gleich noch hier Sakko, Schlips und... Ne?
Platz 11 ist Wavro. Und der hat letzte Saison ja auch komplett abgerissen. Also wie Phönix aus der Asche. Also den hat man ja gar nicht kommen sehen. War, glaube ich, auch die ersten 3, 4, 5 Spiele nicht in der Startelf und kam dann am 5. Spieltag, meine ich, in die Startelf und hat dann direkt Woche für Woche einen grünen Balken abgerissen. Also das war schon sehr, sehr stark und das traue ich ihm in der kommenden Saison auch allemal zu. Also der war richtig, richtig gut.
Spul zurück zu Koliarakis und du hörst meine Meinung zu Wavro. Lorenz hat es ja auch
meine
schon
auch
gesagt. Also zu Recht da oben. Und wahrscheinlich sogar, wenn er das jetzt bestätigt, naja, kann ja immer sein, dass mal so eine Saison dabei ist, wo du dann wirklich einmal voll motiviert in deiner ersten Saison richtig Gas gibst und dann die zweite Saison ein bisschen reinscheißt. Aber wenn er diese Saison bestätigt, top. 5, Top 8.
Yep. Kommen wir zu Top 10 und da komplettieren wir die Verteidigung von Eintracht Frankfurt, denn auf Platz 10 in unserem Konsens-Ranking ist Arthur Terz. Bin Riesenfan von ihm, fand ihn richtig geil, sowohl als Innenverteidiger als auch als Linksverteidiger. Finde ich, ist er eine absolute Maschine. Der hat auf beiden Positionen ein sehr hohes Punktepotenzial. Auf den freue ich mich. Das ist auch immer so. Den hatte ich tatsächlich letzte Saison auch lange Zeit in einem meiner Teams und war mit dem sehr, sehr zufrieden. Also da habe ich mir nie Gedanken drüber gemacht, ob ich einen Theat aufstellen soll oder nicht. Egal gegen welchen Gegner. Ich habe den immer reingehauen und der hat mir immer tolle Punkte gebracht.
Auch da haben wir ihn in der Saisonvorbereitung zur letzten Saison, ja, in der XXL-Transfer-Episode mit Mats von Create Football gecallt. Bisschen Credibility und Werbung hier. Nächste Woche hört rein, Leute. Da haben wir den Mats auch wieder zu Gast und da gehen wir nämlich ein paar ganz spannende Namen durch. Unter anderem auch, wie gesagt, Kwanzaa und werden da auch nochmal im Detail Analysen von Profis hören. Mats ist da ein Profi, der macht für Sky und für offizielle Bundesligisten und Co. macht er da das Scouting. Also da werden wir eine ganze Menge von lernen können und die Erkenntnisse in Kickbase umsetzen.
Nichts hinzuzufügen. Bin riesiger Zerat-Fan und würde ich so gut wie jedes Spiel machen.
Der Inbegriff einer Rohpunktemaschine, sage ich.
Ja, wirklich. Der ist auch so, ich finde so vom Spielstil her ist der manchmal auch so eine Dampfwalze. Ich finde, wenn der so antritt und dann den Ball schleppt und so.
Wenn der losläuft.
Ey, der macht so einen Meter.
Ja.
Platz 9. Wir kommen zu einem Spieler von Borussia Dortmund und das ist Waldemar Anton. Wer hätte das gedacht, dass der es auf Platz 9 in unser Konsens-Ranking mit Blick auf die kommende Saison schafft, nachdem er letztes Jahr zum BVB gewechselt ist und so ein bisschen Probleme hatte, sich da auch festzuspielen, ne? Aber hinten raus unter Niko Kovac auch gar nicht mehr aus der Startelf wegzudenken.
Ja, was verrückt. Das war, glaube ich, die ersten zwei Spiele, wo Kovac übernommen hat, ja so katastrophal von ihm waren, darunter auch gegen Stuttgart, weil man gedacht hat, so, das ist jetzt der erste Spieler, der die Kovac-Rasur bekommt, weil er, glaube ich, danach 3-4 Spiele gar nicht gespielt hat. Dann hat sich Süle wieder verletzt, dann kam Anton wieder rein, hat sehr, sehr gut gespielt und seitdem, wie Simon sagt, war er nicht mehr wegzudenken. Gibt zum Spiel natürlich auch sehr viel Selbstvertrauen wieder. Und ich glaube, davon kann er profitieren für die kommende Saison.
Ja.
Ja, und sein großer Vorteil ist auch, dass Niko Kovac Dreierkette spielt, ne? Ich finde, Anton ist der perfekte Innenverteidiger für eine Dreierkette, weil er auch Offensivqualität mit einbringt. So, er ist immer einer, der auch dann mal mit hochschiebt und so. Und das bringt einfach ein gutes Punktepotenzial. Ich finde, so in der Viererkette ist er so ein bisschen eingeschränkt. Gerade wenn du dann auch so einen starken Partner wie Nico Schlotterbeck neben dir hast, der dir dann echt das komplette Punktepotenzial wegnimmt. In der Dreierkette ist Anton echt ein richtig, richtig guter, auch für Kickbase. Platz 8. Und ich meine, das wäre der letzte nennenswerte Verteidiger von Bayer Leverkusen. Das ist der schon häufig angesprochene Piero Hincapié, den wir wahrscheinlich alle am ehesten als Linksverteidiger sehen, weil wenn Ten Hag Viererkette spielt, dann müsste das Zentrum, also die Innenverteidigung mit Kwanzaa und Tabsoba vorerst voll sein. Und dann würde Hincapié auf links spielen und Grimaldo würde dann eine Position weiter vorne im linken Mittelfeld spielen. Aber nichtsdestotrotz, egal ob innen oder außen, Hincapié, der hat schon ein gutes Punktepotenzial, da sind wir uns alle einig. Habt ihr noch was zu ihm?
Wenn er bleibt, Maschine.
Weißt du mehr als wir, Herr Lorenz?
Aktuell relativ wenig Neuigkeiten zu ihm. Ich glaube, Anfang der Transferperiode hieß es mal wieder. Ich finde auch, dass es das perfekte Team für ihn wäre, genauso wie für Palacios Atletico Madrid. Da sehe ich die zwei Südamerikaner einfach unter Diego Simeone alles wegwalzen. Mentalitätsspieler. Aber hat man jetzt länger nichts mehr zu gehört. Kann natürlich noch mal heiß werden. Am Ende ist der Transfermarkt ja auch ein bisschen wie so ein paar aneinandergereihte Dominosteine. Fällt der eine, fällt dann auch der andere wieder. Aber genau, wie gesagt, ich habe so eingerankt, so wenn er bleibt, dann glaube ich, wird er jedes Spiel mitmachen, so gut wie gute Punkte sammeln. Immer wieder torgefährlich, spielstark. Deswegen hat er es bei mir auf Platz 7 geschafft. Aber nicht zu groß overpayen, weil Abgangsmöglichkeit besteht.
Und immer noch keine Außenverteidiger hier in den Top 10, Kollege.
Ja, die kommen jetzt noch, Melo. Keine Sorge. Nämlich jetzt direkt der Erste auf Platz 7. Und an diesem Spieler, das kann ich jetzt schon sagen, bin ich sehr, sehr hyped. Also da gehe ich sehr, sehr hoch an. Und das ist David Raum. Für mich ist RB Leipzig in der kommenden Saison das absolute Go-To-Team nach dem FC Bayern. Die haben keine Dreifachbelastung, die können sich Woche für Woche ganz entspannt auf die Bundesliga konzentrieren, die haben volle Trainingswochen, die können dieses Spielsystem und die Ideen von Ole Werner perfekt adaptieren und umsetzen und ich glaube, dass die echt auch, was sie jetzt auf dem Transfermarkt machen, die Spieler, die sie jetzt schon verpflichtet haben und so, dass die richtig Meter machen können und ich glaube, die werden für mächtig Furore sorgen, nicht nur in der reellen Bundesliga, sondern auch in Kickbase sehe ich alle Kickbase-Spieler, alle Leipzig-Spieler automatisch um, weiß ich nicht, 10 bis 15 Punkte im Schnitt steigen. Also ich bin richtig hyped, was Leipzig angeht. Und David Raum so als Linksverteidiger mit seinen Flanken, wenn Šeško bleibt als Abnehmer vorne drin, ist das für mich schon ein tödliches Duo schon fast. Da habe ich Bock drauf. Also ich glaube, der wird richtig, richtig gut punkten, sofern er natürlich fit bleibt. Das ist immer so das, was da bei David Raum auch mitschwingt. Verletzungsanfälligkeit ist schon gegeben. Das ist immer so ein gewisses Risiko.
Tja, was machst du, wenn ich den hab? Würdest du ihn mir abkaufen? Du hast ja in der Kickbase-Manager-Schule-Episode schon ganz groß getönt, nö, niemals zu Beginn der Saison mit Mitmanagern irgendwelche Deals einstielen. Aber du scheinst ja doch sehr von ihm angetan zu sein.
Ja, aber du hast dir die Antwort schon selber gegeben.
Dass, wie teuer soll ich ihn machen?
Wenn du ihn vom Transfermarkt gekauft hast, beziehungsweise im Draft gedraftet hast, wer weiß, vielleicht draftest du ihn ja auch, dann soll er dir gehören. Also genau. Da werde ich jetzt in der Saisonvorbereitung dir nicht direkt 3-4 Millionen in Rachen schieben, um David Raum zu kriegen. Dann sollst du ihn haben.
Nee, denn ich würde ihn auf jeden Fall behalten. Also ich bin da hundertprozentig deiner Meinung. Leipzig wird rasieren. Kommende Saison mit einfach ein bisschen Bundesliga, ein bisschen Pokal. Wer weiß, wie weit sie da kommen. Aber diese fehlende internationale Geschichte da, das wird denen wahrscheinlich auch mal ganz gut tun. Erstens. Und zum Zweiten wird das richtig Kickbase-Punkte hageln. Ja, die kannst eigentlich die Uhr nachstellen. Ist immer das gleiche Team.
Lorenz, welchen Schnitt wird Raum holen? Was ist deine Prediction und wie viel Scorer?
118er Schnitt und 8 Scorer.
Cool.
Solide.
Finde ich einen guten Guess, also ich, ja.
Traue David Raum da auch sehr viel zu, weil er auch absolut gesetzt sein sollte, sofern er fit ist. Ist aber auch, wenn ich mich recht erinnere, immer jemand, der so, das finde ich ist immer sehr, sehr wichtig bei der Betrachtung, wenn er verletzt war, immer sowas hatte, was ein bisschen auch mit Pech zu tun hat. Ich glaube, er hatte einmal einen Knöchelbruch, dann einmal eine starke Prellung. Also immer mal irgendwie sowas am Knochen, Prellung etc. Nicht diese muskulären Geschichten, wo es immer das so Sachen sind, die immer ohne Gegnereinwirkung bei anfälligen Spielern passieren. Genau, mit bisschen Glück schafft er da vielleicht auch über 30 Spiele. Und ich denke auch, ja, Leipzig muss man echt aufpassen. Nächste Saison, die sind starke Transfers, auch mit Bakayoko da vorne. Ich glaube halt, dass Šeško und also Simmons gehen werden. Simmons noch mal eher als Šeško. Šeško ist jetzt durch den Gyökeres die bei Arsenal ja etwas kälter geworden wieder. Das Einzige, wo ich so sage...
Chelsea ist dran, ne?
Genau. Fortgeschrittene Gespräche wohl. Das Einzige, was mich noch so ein bisschen Fragezeichen aufwirft, ist Ole Werner, von dem ich eigentlich recht viel halte. Ich finde, ist ein guten Trainer. Ich weiß allerdings nicht, wie gut er zu Leipzig passt, weil bisher war immer klassische RB-Schule-Trainer, die ein bisschen die RB-Philosophie haben, 4-2-2-2 spielen und vor allem junge Spieler weiterentwickeln und drauf setzen. Das ist halt nicht so Ole Werner auf junge Spieler bauen an sich. Da haben sich, glaube ich, wenn ich mich recht, dann auch viele Bremen-Fans ein bisschen drüber beschwert. Wie gesagt, an sich fachlich guter Trainer und das Spielerpersonal ist auch top. Von daher kann man da schon, denke ich mal, sich seine 2-3 Leipziger einpacken kommende Saison.
Ja, ein weiterer Leipziger wird jetzt auch noch dabei sein. So viel kann ich verraten. Aber auf Platz 6 ist erstmal Nico Schlotterbeck. Und ich glaube, da müssen wir auch nochmal kurz drauf eingehen. Er ist ja zurzeit verletzt und wird die Verletzung auch mit in die ersten Wochen der Saison nehmen. Aber nichtsdestotrotz belieben wir in ihn, dass wenn er dann zurückkommt, dass er sofort wieder einer der besten Kickbase-Spieler sein wird, einer der besten Kickbase-Verteidiger und dass er dann auf die Saison gesehen hinten raus dann auch auf Platz 6 im Gesamtranking vorstoßen kann. Also die Fantasie haben wir alle und jetzt stellt sich nur die Frage, ab wann geht man auf Schlotterbeck? Wartet man da wirklich einfach die Meldungen ab und guckt, sobald er wieder voll im Teamtraining ist, voll belastbar ist? Oder versucht man vielleicht sogar einen Stil zu landen und schon einen Ticken früher an ihn ranzugehen?
Dazu würde ich gerne was sagen.
Wunderbar, bitte.
Weil, wie gesagt, ich bin ja hier derjenige, der immer so am wenigsten auf Verteidiger geht am Anfang der Saison. Ich glaube, sein Marktwert ist aber aktuell bei um die 14 Millionen. Und für mich ist es eigentlich so, nach einem Spieler, der noch kommen wird, der relevanteste Verteidiger, den du in Kickbase holen kannst. Ich meine, wenn ich mich nicht täusche, hat er einen Meniskusverletzung.
Ja, Meniskus.
Und Tim Kleine ist halt auch eine Meniskusverletzung. Bei Tim Kleine ist es auch so, erst Meldungen, Tim Kleindienst wird wahrscheinlich noch länger fehlen als erwartet, bis in die Saison rein etc. Jetzt kam gestern die Meldung, Klein ist vermutlich doch früher zurück als erwartet. Meniskus war früher bei vielen Sportlern eine richtig schlimme Verletzung, wo der es oft nicht mehr so geworden ist. Mittlerweile macht das so gefühlt der Praktikant im Krankenhaus. Also mittlerweile ist die Medizin, was die Verletzung betrifft, sehr, sehr fortschrittlich unterwegs. Es gab auch jetzt schon ein paar Spieler, die sind mit einer Meniskusverletzung nach 6 Wochen wieder dabei gewesen. Ist natürlich auch immer drauf, kommt auch immer drauf an, ist der angerissen, wie sehr ist der gerissen, was für ein Winkel etc. Aber ich meine, Schlotterbeck jetzt letztens schon in der Fußball-Challenge auf YouTube gesehen zu haben, glaube ich, bei dir, bei der auch Final Pro macht, hat er so eine Challenge gemacht, da ist er schon wieder
extrem gut. War aber vor der Verletzung.
Nee, okay, das wusste ich nämlich nicht. Das wusste ich nämlich nicht.
Das weiß ich, weil ich die Trailer für Final Pro immer spreche.
Ah, ja, du bist es!
Ja, wer sonst? Kennst du meine Stimme?
Ja, stimmt, jetzt macht Sinn. Daher kenne ich die Stimme. So, nee, auf jeden Fall. So oder so, glaube ich. Ich
spreche mit den Jungs immer und deswegen. Das war vor der Verletzung.
Okay. Ah, okay. Nee, so oder so kann ich mir vorstellen, tatsächlich, dass Schlotterbecks Comeback nicht so lange auf sich warten lässt. Sieht man jetzt auch, wie gesagt, bei Kleindienst. Dafür ist der Marktwert so unfassbar niedrig. Und wir haben nach dem zweiten Spieltag schon eine Länderspielpause. Und deswegen glaube ich, Schlotterbeck ist nach der Länderspielpause spätestens wieder dabei. Wenn ihr bis dahin habt, habt ihr einen riesigen Stil gemacht. Dann habe ich noch einen Muskelfaserriss für eine Doppelbelastung mit eingeplant von so 3 Spielen, die man dann verpasst vielleicht. Ich habe mal, bevor ich das Ranking gemacht habe, meinen Taschenrechner angeschmissen. Ich sage, wenn Schlotterbeck spielt, macht er ungefähr einen 130er Schnitt und habe dann mal gerechnet 27, was ich schätze, was er in Bundesligaspielen macht, mal 130. Und da ist er trotzdem bei über 3500 Punkten und das ist mehr als stark.
Auf den Punkt, Lorenz. Auf den Punkt.
Wunderbar.
Geil. Du hast geredet wie ein Löwe, Lorenz.
Ich will es hoffen.
Mein Bär.
Kommen wir zu Top 5. Hey. Und auf Platz 5 ist Maximilian Mittelstädt. Aktuell 34,2 Millionen wert in Kickbase. Also wirklich schon eine ordentliche Stange Geld. Letzte Saison 124 Punkte im Schnitt. Meine allererste Frage. Wird er den Schnitt halten? Wird der Schnitt besser oder schlechter? Was meint ihr?
Wundertüte Stuttgart.
Ich würde sagen, er hält den Schnitt. Ich glaube, dass dadurch, dass mit Asignan es auf der Gegenseite jetzt auch nochmal einen spielstärkeren Außenverteidiger gibt, dass vielleicht das Spiel nicht mehr ganz so auf ihn beschränkt, dass es immer alles, was den Aufbau betrifft, über links geht. Dafür Stuttgart als Team aber vielleicht auch wieder etwas besser abschneidet, was Siegbonus zu Nullpunkte etc. betrifft und dass sich dadurch von seinem Punkteschnitt etwa die Waage hält.
Kann man das von einem Woltemade-Abgang irgendwie abhängig machen? Würde ich auch noch mit reinwerfen.
Wäre auf jeden Fall jemand, der eine Flanke verarbeiten kann von ihm.
Ja, exakt. Vielleicht das nochmal dazu. Und alle Punkte richtig, Lorenz. Und ich würde sogar sagen, er würde, weil eben dieser Punkte ihn nicht halten, sondern wahrscheinlich sogar eher reduzieren, den Schnitt.
Würde ich auch sagen. Also mein Gefühl sagt mir auch, dass der Punkteschnitt ein bisschen zurückgehen wird. Also er wird natürlich noch lange dreistellig bleiben. Also das steht außer Frage. Sofern natürlich keine schweren Verletzungen da eine Rolle mit, spielen. Aber ja, für knapp unter 35 Millionen ist das ein Spieler, wo ich mich immer schwer mit tue, diesen Preis auch wirklich zu zahlen, obwohl er punktetechnisch natürlich das irgendwie rechtfertigt, aber ich kann das mit meinem Gewissen nicht vereinbaren, 35 Millionen plus X an Overpay für einen Verteidiger zu zahlen. Da gehe ich immer ins Mittelfeld oder in den Sturm.
Ist so.
Ja.
Nicht für einen Außenverteidiger, nicht für den Preis. Nicht
den kriegt man auch zum späteren Zeitpunkt.
Genau, der wird oft liegen gelassen oder der wandert dann so durch die Teams. Ne? Jeder hat den dann mal irgendwie für 3-4 Spiele, dann wird er wieder abgegeben und so, weil man sich dann doch wieder einen Top-Mittelfeldspieler holt. Genau, also Mittelstädt ist vom Gefühl her echt so ein Spieler, den kann man zu verschiedenen Zeitpunkten in der Saison noch kriegen. Ja. Platz 4.
Gut.
Und der ist... War in den letzten beiden Jahren immer ein Spieler, der eigentlich am Anfang teuer gekauft wurde und dann bis zum letzten Spieltag gehalten wurde. Melo, du weißt, wovon ich spreche, und das ist Grimaldo.
Mein Löwe, mein Bär.
Top 4 bei uns.
Einwandfrei, bei mir Top 3. Also gibt keinen besseren Außenverteidiger. Punkt. Gibt keinen. In der ganzen Bundesliga nicht.
40 Millionen Marktwert, 127 im Schnitt letzte Saison. Oh, das waren.
Ist er eigentlich immer noch als Verteidiger gelistet? Oder wird das irgendwie noch umgehört? Nee, ist ja quasi dann schon mit.
Der ist als Verteidiger gelistet.
Sind wir ja mittendrin, ne?
Boah, aber. Ist noch gelistet, ne? Für einen 127er Schnitt 40 Mille. Hm. Aua.
Und man weiß nicht, wie es unter Ten Hag, wie viel Gewicht auf ihn fallen wird, auch im Spielaufbau etc. Ich glaube, Grimaldo ist auch vom Spielertyp wieder einfach einer, der auch ein bisschen Ballmagnet ist, viel fordert, viel machen wird und auch einfach ein feines Füßchen hat, was Standards betrifft.
Standards,
also genau. Er wird auf jeden Fall gut punkten, aber ich kann mir schon gut vorstellen, dass er schlechter punktet als Sontalon und so.
Ja, denke ich auch.
Ja.
Und da sind 40 Millionen, um am Anfang drauf zu gehen, finde ich deutlich zu viel. Aber wenn wir dann wirklich über die Gesamtpunktzahl am Ende der Saison sprechen, wer sind die Spieler, die am meisten Punkte machen? Früher oder später, wenn er noch zu haben ist und dieses Geld hat, dann kann man sich ihn reinholen.
Ja.
Das wäre echt mal interessant, ne? Da, stellt euch mal vor, Grimaldo ist in den meisten Kickbase-Ligen jetzt ein Spieler, der vielleicht zum Saisonstart erstmal durchläuft, ohne dass da jemand drauf geht, weil irgendwie so dieses Risiko gemessen in seinem Marktwert dann doch zu hoch ist. Da muss man dann schon erstmal gucken, wie sich das da unter Ten Hag alles fügt, ne? Okay, ja. Jetzt kommen wir zu Platz 3 und das ist der zweite Leipziger da in der Top 10, nämlich Willi Orban. Wird ja auch unter Ole Werner Kapitän bleiben, wird auch
jetzt kommen die Babos
unter Ole Werner gesetzter Innenverteidiger sein, ohne Dreifachbelastung, nochmal weniger Rotation, topfit, kann er in jedes Bundesligaspiel gehen oder wahrscheinlich topfit und das ist ja, spielt er in seinem Alter auch eine große Rolle, ist ja schon Ü30. Also ich glaube, dem tut das auch mal gut, wenn er unter der Woche kein Spiel hat. Und das kann sich eigentlich in meinen Augen nur positiv auf seine Kickbase-Punkte auswirken.
Unfassbar
toll. Alles, was wir gerade zu Leipzig gesagt haben, trifft hier par excellence zu. Außer und zusätzlich noch, Lorenz, du hast gerade gesagt, ich will den nicht vorwegnehmen, aber der Typ ist einfach eine Bombe, was seine Scorer-Potenziale angeht.
Ja.
Letztes Jahr 5 Tore. Und das als Innenverteidiger. Und da hat er nur 25 Einsätze gehabt. Also der hat auch 9 Spiele nicht gespielt. Das gehört zu weit.
Aber auch dann dich die Frage, Simon. Wird der seinen Schnitt halten, erhöhen?
War bei 130 letztes Jahr. Also
von reduzieren brauchen wir gar nicht. Ja. Von reduzieren brauchen wir nicht sprechen.
Boah, vielleicht lehne ich mich jetzt zu weit aus dem Fenster. Aber ich glaube, wenn alles glatt läuft, kann der auf 145 hochgehen.
Ja. Bin ich bei dir. Also ich meine, klar, man kann nicht davon ausgehen, dass er wieder 5 Tore schießt, aber ich würde auch nicht davon ausgehen, dass er wieder 2-mal vom Platz fliegt und einen Elfmeter verursacht. Zu er auch mal verletzt gewesen, von daher.
25 Millionen Marktwert. Also wir kommen ja jetzt gleich noch zu, zu Platz 1 und 2 und die sind deutlich, deutlich teurer. Also ich weiß nicht, ich glaube...
Blankoscheck auf Orban.
Ich glaube, von diesen Top-Verteidigern wäre Orban fast schon mein Lieblingsverteidiger. Ich hatte ihn auch auf Platz 2. Ich sehe tatsächlich nur einen Spieler stärker. So wie wir alle. Zu dem kommen wir gleich. Machen wir mit Platz 2 weiter. Und das ist Jonathan Tah. Jetzt nicht mehr Leverkusen, sondern Bayern. Das heißt, es erhöht auf jeden Fall schon mal die Teampunkte. Jetzt stellt sich mir nur die Frage... Mit dieser sehr offensiven letzten Reihe, die Kompany spielt, habe ich so ein bisschen Sorge, dass Tah da irgendwann an seine Grenzen stößt und dass er dann vielleicht auch mal rausrotiert unter Kompany, weil der hat dann schon echt auch, ja, er ist nicht so wendig, also er braucht eine gewisse Zeit, bis er sich dreht. Dann hat er ein paar Tempodefizite gerade auf den ersten Metern. Da sind dann schon vielleicht auch schnelle Außenspieler, schnelle Stürmer sind dann auch einfach schon 3-4 Meter weg. Da kommt er dann nicht mehr hinterher. Weiß ich nicht, ob Tah der perfekte Innenverteidiger zum System und zur Spielanlage von Vincent Kompany ist. Da habe ich so meine Zweifel und auch irgendwie kleine Sorgen, dass es da vielleicht auch mal passieren kann, dass er dann doch rausrotiert, weil es einfach gar nicht funktioniert. Wie geht's euch da?
Ich sehe es Ich sehe es zum Großteil genauso, und zwar den Punkt, also ich persönlich finde Tah etwas, was wirklich jetzt rein den normalen, realen Fußball betrifft, etwas overrated. Vor allem was eine Viererkette betrifft. Ich finde ihn perfekt für, wie er bei Leverkusen gespielt hat, Dreierkette zentral. Aber ich finde, man hat auch vor allem im Final Four von der Nations League gesehen, wo er auch für Deutschland in der Viererkette gespielt hat, dass er da anfälliger ist. Plus war Tah auch immer jahrelang ein Spieler, der ja immer mal wieder plötzlich so eine Schwächephase hatte, bis auf die Meisterschaftssaison jetzt und letzt bei Leverkusen. Und so ein Bayern-Wechsel kann auch immer noch mal was mit einem Spieler machen, an Druck etc. Ich weiß auch nicht, ob Tah der Spieler ist, der Bayerns Probleme lösen wird und ob er wirklich dann in der Praxis bei Bayern besser sein wird als ein Kim. Da habe ich große Skepsis, weil Kim bei Neapel vorher auch absolut brutal war. Trotzdem verstehe ich natürlich den Transfer, den die Bayern getätigt haben, weil er war schließlich ablösefrei. Ist deutscher Nationalspieler, aber genau, wie Simon schon gesagt hat, ob es jetzt wirklich besser wird, ob er in dieses hohe Stehen zurückrennen, wo er immer mal wieder Probleme hat, passt, weiß ich auch nicht. Dennoch habe ich ihn auf Platz 2, weil ich glaube, dass er schon weitestgehend die meisten Spiele machen wird, weil ich mir nicht sicher bin, ob Kim bleiben wird. Einfach als Backup, da wird er vielleicht auch zu teuer für sein. Und genau, einfach dadurch, dass Bayern so viel Ballbesitz hat an der Mittellinie, er trotzdem einfach unfassbar viele Punkte machen wird. Also für Kickbase sage ich, glaube ich, bringt er schon einige Punkte.
Ja, auf jeden Fall. Weil was er auch stark macht, das sieht man auch immer in der Nazio, beziehungsweise jetzt auch was war das? Nations League, wie heißt das hier? Links hier, Club-WM, so, sorry. Mhm. Er kann halt unfassbar gut auch Bälle verteilen, ja. Wenn die halt so hochrücken in der Viererkette, kann er natürlich auch den Ball erstmal an sich nehmen und dann natürlich auch ein gutes Auge dafür, mal in Richtung Mittelfeld wieder durchzustechen oder auch mal ganz nach vorne durchzuhauen und dann vielleicht sogar einen Assist mitzunehmen.
Und er ist auch torgefährlich, muss man bei ihm auch
ergänzen. Ja, Kopfball stark bis zum geht nicht mehr, ne? Also bringt Tah alles mit, aber hat eine große Schwäche, bin ich völlig bei euch, gerade wenn du so hoch stehst, ist er nicht der Schnellste. Hat trotzdem aber auch wieder ein gutes Stellungsspiel, aber da wird wahrscheinlich so der ein oder andere ihm mal durchgehen. Aber dann hast du halt immer noch gute Jungs neben ihm, ja, die gegebenenfalls dann auch.
Kickbase-Bezogen gibt das halt nicht immer direkt Minuspunkte, ja, wenn eine andere Lücke durchspielt wird. Das ist halt was, das interessiert dich in der Praxis als Trainer im realen Fußball. Für Kickbase ist das erstmal aber nicht so relevant.
Genau. Ja. So, Simon.
Platz 1.
Jetzt. Jinma. Ach so, nee, wir sind ja noch bei den Verteidigern.
Ja, Platz 1. Ich glaube, euch dürfte das weniger überraschen und alle Zuhörerinnen und Zuhörer auch nicht, denn ich glaube, wenn man sich mit Kickbase beschäftigt, dann wartet man jetzt auf einen Namen und das ist Dayo Upamecano. Wer hätte das gedacht, dass der mal bei uns in einem Ranking auf Platz 1 steht? Da hat man doch immer direkt so diese Fehleranfälligkeit im Kopf. Aber zur Orientierung, letztes Jahr 154 Punkte im Schnitt und die wird er überperformen. Also der wird besser sein. Da lege ich mich fest. Ich glaube, dass der, wenn er fit bleibt und er hat letztes Jahr nur 20 Spiele gemacht, dann wird das ein Riesenverteidiger in Kickbase. Also ich glaube sogar
mit. Aber den alle auf 1?
Alle auf 1. Ich glaube sogar mit weitem Abstand auf den Rest der Liga wird er der Top-Verteidiger sein. Da lege ich mich fest.
Hm. Sehe ich auch so.
Könnte das ein Round-One-Pick werden, Simon? Ja, ne?
Ich glaube nicht. Also ich glaube, da in der ersten Runde, da gibt es genügend Stürmer und Mittelfeldspieler, die wir höher sehen. Hm. Aber ich denke mal, so Runde 2, so ein Upamecano, halte ich nicht für ausgeschlossen. Also halte ich sogar für sehr wahrscheinlich, dass er in Runde 2 geht. Mhm. Auch zu Recht. Also ich meine, macht er 165 im Schnitt, dann, hey, klar. Ja.
Lorenz, was wärst du bereit für den zu zahlen? Lass mal eben ganz kurz gucken.
Also in der ersten Runde, also wo alle auf dem Markt wird, kaufe ich keine Verteidiger von über 15 Millionen oder so. Da bin ich ganz, ganz strikt, wie gesagt, einfach wegen dieser Differenz. Ich kann immer noch mit Glück einen 5 Millionen Verteidiger erwischen, der 8-mal angeschossen wird im Spiel. Und ich glaube, bin einfach dieser Meinung, man kriegt immer noch zum späteren Zeitpunkt der Saison immer noch einen guten Verteidiger. Wenn man auch mal betrachtet, ab welchem Spieltag plötzlich Wavro und Matsi mal letzte Saison interessant wurden. Das waren so Spieltage 6 bis 7. Aber das sind so Spieler, wenn die das zweite Mal auf den Markt kommen oder vielleicht einmal kurz vor Beginn wieder abgegeben wurden, weil jemand gesagt hat, okay, ich brauche jetzt doch noch das Geld, gib dann lieber irgendwie einen Verteidiger ab, dann würde ich auf jeden Fall ab der zweiten Runde, wenn er auf den Markt kommt, auf jeden Fall zuschlagen. Weil das darfst du dir eigentlich nicht entgehen lassen, die Zuverlässigkeit an Punkten, die du da bekommst von so einem Spieler. Und man kann es auch tatsächlich überlegen, wenn man ihn zugelost bekommt, beispielsweise, dass man ihn behält, wo man gar keinen Overpay leisten musste, weil dafür, also, Simon hat es gerade vorgelesen mit dem Punkteschnitt, so, da weißt du jetzt schon sicher, es sei denn, du bist Vollclown, dass du nicht Letzter wirst.
Ja. Ja, überleg mal, was kostet er jetzt? 24, 25 Millionen, ne? Simon, der wird Ende der Saison bei 40 liegen, ne? Minimum.
Gehe ich auch von.
Boah, das wusste ich nicht, dass der Markt da so niedrig ist. Da ja. Kann man schon fast über, also auch ich als jemand, der echt muss immer von den Verteidigern erstmal ab, da kann man schon fast 4 Millionen Papier geben.
Exakt.
Das ist echt ein No-Brainer.
Ist natürlich auch immer abhängig, wie groß die Liga ist. Aber in der großen kompetitiven Liga ist da alles unter 28 Millionen Schnapper.
Ja, 100 pro. Eher 3 plus X, 33, 31 musst du wahrscheinlich draufballern.
Cooles Ranking. Wir waren uns ja auch weitestgehend einig, zumindest mal was die Region angeht, in der Top 25. Klar, einige Unterschiede, die gibt's immer, aber die brauchst ja auch. Es gibt aber auch ein paar Spieler, die es nicht mit reingeschafft haben. Und da möchte ich mal zwei hervorheben. Und zum einen ist das ein Verteidiger von Union Berlin und das ist Leopold Querfeld, an dem ich persönlich sehr, sehr hoch rangehe. In dem habe ich eine ganze Menge in der vergangenen Rückrunde gesehen und ich glaube, dass er sogar noch stärker werden wird. Also den hatte ich auch in meiner Top 25, ist dann rausgefallen, weil ihr ihn tiefer gesehen habt. Aber ich glaube, so ein Querfeld, der kann, also ich sehe ihn stärker als ein Kuliarakis, bin ich ehrlich. Ich sehe ihn vielleicht sogar stärker als so ein Lienhardt, Chabot. Ich glaube, das sind auch so Verteidiger, die er overperformen kann.
Simon, wenn er in den Teams spielen würde, ja. Aber ist halt.
Ja, aber ich meine, er hat letztes Jahr.
Ich glaube schon, dass er spielt,
Berlin.
Aber ich sag, Union steigt ab.
Oha, warte, nochmal.
Ich sag, Union steigt ab.
Und so, deswegen. Warte mal, das muss ich mir aufschreiben. 24. Juli. Wenn das passiert. Lorenz, wenn das passiert, du bekommst von mir einen Prediction-Pokal. Der ist ein Meter hoch.
Wir lassen den Simon kurz nochmal seinen Tag zu Ende bringen und dann sage ich noch was dazu.
Ja, der hat in der vergangenen Rückrunde wirklich richtig, richtig viele grüne Balken dabei gehabt, dann auch Scorer dabei gehabt. Klar, auf die kann man sich nicht verlassen als Innenverteidiger. Aber ja, ich weiß nicht, er wird gesetzt sein. Ich glaube, dass sich das alles nochmal besser finden wird jetzt unter Baumgart, dass man da auf die starke Rückrunde aufbauen wird, dass er den nächsten Entwicklungsschritt gehen wird und dann rechne ich auch damit, dass er in den Punkten steigen wird. Und ne, beim Chabot müssen wir immer gucken, okay, wie sicher ist er wirklich gesetzt? Du hast da Dreifachbelastung mit drin, also das Thema Rotation spielt eine Rolle. Dasselbe ist natürlich auch bei Lienhardt, da musst du auch gucken, okay, die spielen international, vielleicht zwickt dann mal was und er startet in der Bundesliga nicht, damit er halt unter der Woche fit ist. Das sind also Komponenten, die damit reinspielen und dieses Thema haben wir bei Union Berlin und bei Querfeld nicht. Und ich finde irgendwie auch seinen Marktwert von noch unter 10 Millionen, also der ist 9,5 Millionen wert. Boah, ich sehe da so viel in dem. Für den Marktwert habe ich richtig Bock auf den.
Ja, alle Takes gehe ich mit, Simon. Ihn als Person so zu sehen, das ist alles richtig, aber schnell mal rüber zu Lorenz. Und ich glaube, der Meinung, die ich wahrscheinlich sogar auch teilen werde.
Erstmal finde ich den Take an sich gut, weil Querfeld steht auch auf meiner Liste. Ich finde nur, weil ich jetzt Union schwach einschätze, heißt nicht, dass Querfeld schwach punkten wirkt. Man hat das auch viele Jahre bei Mainka gesehen. Also jetzt letztes Jahr, der hat auch gut gepunktet, obwohl Heidenheim gegen den Abstieg gespielt hat. Oder teilweise ein Bernardo bei Bochum. Das geht schon. Die Gründe, weshalb ich glaube, dass Union absteigt, sind, ich glaube sowohl, dass der HSV und Köln es knapp schaffen, eventuell drin zu bleiben oder nicht niedriger sind als Relegation, weil er es einfach immer sehr viel mit einer Mannschaft macht, endlich wieder Aufstieg. Das erste Bundesliga-Jahr ist immer einfacher als das zweite, wie jetzt beispielsweise bei Heidenheim wird das dritte. Ich glaube, Heidenheim, sowohl kadertechnisch, ich glaube, dass die Skenzer verlieren werden. Ich glaube, dass Heidenheim untergeht und dann, ja, vielleicht Pauli, sage ich Relegation oder Union halt, weil ich halte halt immer noch auch extrem viel von Alexander Blessin, was wir das Team defensiv einstellt, deswegen sage ich, wird Pauli auch kein Fallobst sein. Das heißt, ich sehe einfach andere Mannschaften vor Union, bei Union sehe ich die Thematik. Baumgart hat sich erfahrungsgemäß immer nach ein, zwei Jahren abgenutzt, hat immer, wenn er kam, einen gewissen Impact gehabt, dann aber nicht langfristig überzeugt. Duki und Late könnten beide noch den Verein verlassen. Und sonst hat Union irgendwie gefühlt auf jeder Position 8 Spieler, die alle auf demselben Niveau sind und keinen einzigen Unterschiedsspieler haben, den du mal anspielst, wenn es nicht läuft, der einen Kreativmoment hat, sich selber das Ding mal nimmt und einschweißt. Und ich glaube, das brauchst du als Team. Und das fehlt mir bei ihnen. Die haben immer noch einen anfälligen Juranovic für die RV-Position, der nur mit einem, dann glaube ich, 39-jährigen Trimmel gebackupt wird. Und ich halte so viele Mannschaften für stark kommende Saison. Ich glaube, dass Bremen, auch wenn da jetzt bisher nicht so viele Transfers kamen, jetzt haben sie immerhin einen geholt, einen sehr, sehr guten Transfer. Ich halte sehr viel von Horst Steffen. Ich halte viel von Kwasniok für Köln. Ich halte viel von dem Kader von Hoffenheim, muss ich ehrlicherweise auch sagen. Auch wenn ich jetzt nicht weiß, wie viel ich von Christian Ilse halte. Aber der Kader ist zu stark, um abzusteigen. Ich glaube auch, dass Augsburg funktionieren kann unter Sandro Wagner. Und dann muss ich einfach sagen, wenn ich das alles miteinander vergleiche und diesen Aufwind von den Aufsteigern betrachte, muss Union kommen, dass sie so aufpassen. Und das darf mir auch kein Union-Fan übel nehmen.
Scheibenklasse. Ich muss gleich mal irgendwo im Internet in einem Shop gucken, wo ich so einen Metapokal herkriege. Die Aussage habe ich jetzt getätigt und ich bleibe bei meinem Wort.
Wen hattet ihr denn noch in eurer Top 25 drin, der jetzt nicht vorkam? Weil bei mir waren das jetzt nur mein Platz 25, Konrad Leimer, wo ich glaube, es ja so ein bisschen Dauerbrenner bei Bayern sein wird. Also ich glaube, es ja ein paar Spiele mehr machen wird als Stanisic auf RV. Stanisic hat diesen Bonus, dass er auch mal auf Innenverteidiger- oder Linksverteidigerposition zum Einsatz kommen könnte. Und ich hatte noch, Stichwort Augsburg, Jeff Rauleo. Weil der für mich auch ein Dauerbrenner bei Augsburg einfach ist. Jahrelange Bundesliga-Erfahrung und auch oft solide punktet. Ja. Sonst kamen alle, die ich hatte.
Bei mir ist es Rauleo.
Bei mir ist es tatsächlich noch Ria.
Hast du denn auch wieder auf Platz 24?
25.
Na gut, okay, Simon.
Bei mir war es Riason, der es bei mir noch in die Top 25 geschafft hat. Den hatte ich auf 23. Ja, ist ein solider Verteidiger und punktet eigentlich auch immer ganz gut, zumindest mal solide. Aber ich glaube einfach, dass Dortmund einen Ticken besser sein wird als in der Vorsaison, dadurch auch mehr Kickbase-Punkte holen wird auf allen Positionen. Und ich sehe Riason gesetzt, also der ist ja irgendwie nicht klein zu kriegen. Der spielt immer, egal wie es gerade läuft und so. Und man denkt sich immer so, oh, reicht das denn, Riason, Stamm-RV für einen Club wie Borussia Dortmund? Aber er macht es irgendwie immer gut und berechtigt dann auch immer seine Startelf-Einsätze und seine ganzen Spiele. Von daher, in dem sehe ich eigentlich auch noch eine ganze Menge. Deswegen hatte ich den noch mit in den Top 25 und steht jetzt hier auch bei meinen Honorable Mentions. Aber auch Rauleo.
Best.
Der ist auch auf jeden Fall erwähnenswert, weil der, glaube ich, auch ein gutes Punktepotenzial besitzt. Ich sehe nämlich auch, und das hat Lorenz eben schon gesagt bei Matsima, ich glaube, dass Augsburg unter Wagner besser sein wird. Also das ist auch so aktuell, ich will nicht zu viel vorweggreifen auf unsere Prediction, Melo, aber aktuell so mein Überraschungsteam der kommenden Saison.
Welches?
Augsburg.
Okay. Mit diesen Worten, meine Lieben, ja, wir haben leicht überzogen, 1,5 Stunden, aber feinster Input hier. Das ist aber auch immer so, wenn Lorenz da ist. Und diese Rankings sind aber prädestiniert dafür, hier wirklich ganz tief, ganz nerdig in die Diskussion einzusteigen. Also wer bis hierhin überhaupt schon zugehört hat, herzlichen Dank dafür. Aber wir haben ja hier ein paar Kapitelmarken drin. Falls ihr es auch schon gesehen habt, in der Kickbase Manager Schule auch so, ja, pickt euch einfach immer die besten Szenen daraus und hört euch auch einfach mal kreuz und quer zu die Dinge an. Ihr müsst ja nicht von vorne nach hinten durch, ja, so wie ihr wollt und uns und euch unsere Stimmen hier gefallen, herzlich gerne in den gesamten Pod. Ansonsten kommen auch immer mal wieder die ganzen Auszüge, wie gesagt, auf unseren sozialen Kanälen. Ich lerne jetzt auch für TikTok wieder dazu, ne? Lorenz, hast mir ja schon ein bisschen was beigebracht. Danke dafür.
Gerne.
Und wie gesagt, danke auch für deine rege Teilnahme hier, für dein Ranking und für die Diskussionsgrundlagen, die wir hier mit dir gemeinsam dann erschaffen haben. Ich freue mich schon auf die Offensive und auf das Gesamtranking, Simon. Das wird mindestens genauso kontrovers, wenn nicht sogar noch kontroverser. Das war ja eigentlich recht schmusi hier. Mit Kickbase King wird es dann, glaube ich, anders.
Ja, damit ist zu rechnen, ja. Hat mir Spaß gemacht. Vielen Dank für deine Zeit, Lorenz.
Vielen, vielen Dank. Danke für die Einladung. Gerne wieder. Und hat auf jeden Fall Bock gemacht.
Ihr Lieben, bis zum nächsten Mal. Ciao.
Das war eine neue Folge der Punktelieferanten. Abonniert gerne diesen Podcast und folgt uns auf Instagram.